immer ist, Gott will dich aufrichten. Also heute geht es in die Sprechstunde zum lieben Gott. Er hat Zeit für uns und er will mit uns reden und er will dich wieder auf die Beine bringen. So, du bist nicht umsonst und vergeblich hier, sondern Gott hat einen Plan, warum du hier bist, damit er dich aufrichtet. Weißt du, Gott will nicht, dass du bedrückt und belastet durchs Leben läufst, sondern Gott will dir die Lasten abnehmen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So, ganz herzlich eingeladen. Morgen früh wird das Thema sein, Gott hat alles unter Kontrolle. Vielleicht ist dir alles aus den Händen geglitten. Deine Kinder sind dir weggelaufen, dein Mann ist dir weggelaufen, deine Frau ist dir weggelaufen, alles ist dir weggelaufen. Du bist jetzt Single und ganz allein. Verstehst du? Und jetzt, wer hilft mir? Wer steht mir bei? Wer versteht mich? Und ich sage dir eines, Gott hat alles unter Kontrolle. Auch die größten und schlimmsten Turbulenzen, auch die haben eine Bedeutung und wollen uns wieder dorthin bringen, dass wir in unsere Berufung, in unsere Bestimmung hineinkommen. Das passt alles so in diesem ganzen Paket, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, worüber ich sprechen möchte. Am Mittwoch wird das Thema sein, deine Funktionen im Glauben. Weißt du, wenn du richtig zu Gott stehst, fängt an, dein Leben zu funktionieren. So, wenn deine Glieder in Ordnung sind, dann funktioniert der Körper, dann funktioniert auch die Seele, dann funktioniert auch der Geist. Gott will dich aufrichten. Das ist die Botschaft. Zuerst lade ich noch ganz herzlich ein für den Samstag, 19. September bis Freitag, den 25. September. Billy Smith wird hier sein. Billy Smith hat ganz starken Heilungsdienst. Er betet für Kranke und so viele sind schon unter uns, also hier in unseren Gottesdiensten geheilt worden durch Billy, sind gesegnet worden, sind auch zum Heilern gekommen, haben sich bekehrt. Ist ein guter Dienst. Ist einfach. Er ist ein Texaner. Ich kenne ihn schon über 20 Jahre und ist manchmal, ganz am Anfang war er sehr derb. So ein richtiger Texaner, so urwüchsiger. Aber so langsam wurde er auch geschliffen, hat sich ein bisschen an Deutschland angepasst, an deutsche Mentalität und deutsche Art. Aber er ist ein ganz toller Kerl. So, ich mag ihn. Ich war bei ihm zu Hause in Texas, ich kenne seine Familie. So, er glaubt und er tut das, was er sagt. Also sein Leben stimmt mit dem überein, wie er so predigt und dient. Sein Dienst hat angefangen, er hat sich bekehrt und dann hat er gesagt, ich muss irgendwie was für den lieben Gott tun. Und keiner hat ihn gebeten, was zu tun und keiner gab ihm eine Möglichkeit, was zu tun. Weißt du, dann hat er in einer Reifenfirma gearbeitet und die Autos wie Mexiko fertig gemacht und dann hat er die Hände auf die Reifen gelegt. Er hat gesagt, bevor ich die Menschen geheilt habe, dann habe ich die Reifen gesegnet. Und die Reifen, die ich eingebaut habe und umgebaut habe und repariert habe, die Reifen sind perfekt wieder zurückgekommen. Also der Lastwegen sind gut gelaufen und die anderen haben nur Pannen und Pleiten gehabt, also der Segen Gottes. Und dann sagt er, hier habe ich gelernt, Gott zu dienen, indem ich die Hände auf die Autoreifen auflege und für die Autoreifen bete. Vielleicht für manche verrückt und sagen, ja, wo steht das in der Bibel? In der Bibel steht vieles nicht. In der Bibel steht nur, auf Kranke soll die Hände legen. Da steht nicht mal, was für ein Gebet wir sprechen sollen. Gott hat uns den Schlüssel gegeben, den Auftrag gegeben, macht's und dann werdet ihr sehen, was dabei rauskommt. So, ganz herzlich eingeladen. Mundfunk ist die beste Reklame. Ruft die Leute an, sag ihnen, Telefon kostet nicht viel. Manche haben Flatrate, ganz umsonst stundenlang telefonieren. Also ich lade dich herzlich ein, mach die Sache bekannt, lade du ein. Du kennst die Leute, die Jesus brauchen. Du kennst die Leute, die krank sind. Und weißt du, wir haben so viele Erfahrungen. Und hier war es von Sat.1 vor ein paar Jahren jemand und die haben sogar nur so Tests gemacht. Da haben sie jemand Krankes hier nach vorne geschickt. Die haben es rausgeholt, jemand Krankes und nach vorne geschickt und Billy hat für diese Person gebetet, wurde geheilt, diese Person konnte es nicht fassen. Wir haben zeitlang dieses Video auf unserer Facebook-Seite oder Internet gehabt, so da kannst du immer wieder nachgucken, diese Heilung von Sat.1, also der Mann sagt, ich spinne, und dann wurde er in Wirchow im Krankenhaus untersucht, dann sagt dieser Professor, ja, es gibt solche Spontanheilungen. Und dann sagt er, wer heilt, der hat recht. Wer heilt, der hat recht. Also, wenn wir heilen im Namen Jesu und wir dienen für Jesus und wir sind für Jesus und Billy erwähnt ganz bewusst, dass wir nur im Namen Jesu dienen und ja und der Herr ist es, der das Übrige macht. Die Leute müssen nachher hinterher treu sein und die müssen in der Gesundheit bleiben und am Ball bleiben. Nicht nur sagen, dass jetzt bin ich geheilt und dann kann ich gehen. Nein, man muss zurückkommen wieder und Gott Dankeschön sagen und dann fragen, wie geht es jetzt weiter? Denn Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Man ist nicht umsonst krank. Der Körper schreit nach Hilfe oder eigentlich die Seele und der Geist. Nur lade ein, wirst sehen, komm und sieh. Wenn du noch nicht sowas erlebt hast, du wirst hier Heilungen sehen, du wirst hier Heilungen erleben. Und wir werden das hier an diese Wand werfen. Du kannst ruhig zuschauen und kritisch sein. Sei kritisch. Weißt du, wenn Gott was tut, da kannst du sehr kritisch sein und kannst untersuchen auf Herz und Nieren. Und Gott wirkt. Und du wirst merken, sogar bei dir selbst, vielleicht brauchst du etwas mit deinem Herzen, mit den Mandeln, mit dem Kopf, mit Füßen, was auch immer ist. Vertraue dem Herrn Jesus. Sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? In meiner Bibel heißt es, in seine Wunden, in den Wunden Jesus sind wir geheilt. Nicht wir werden geheilt, wir sind es. Schon vor 2000 Jahren ist der Preis für deine Heilung bezahlt. Gott hat deinen Krankenschein damals eingelöst. So dann, da wird jetzt, und jetzt ist die Zeit der Behandlung, dass du die Vergebung der Sünden erlebst. Und so einfach wie du die Vergebung der Sünden empfangen kannst, genauso einfach kannst du den Heiligen Geist empfangen und genauso einfach kannst du auch die Heilung empfangen. Es ist kinderleicht. Meine Bibel sagt, dass sogar die Narren nicht irren. Sogar Kinder können zum Herrn kommen. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Also jetzt genug gesagt, komm selber und schau und prüfe es und lass dich segnen. Gott will dich segnen. Gott will dich aufrichten. Erkenne die Arbeitsweise Gottes, wie Gott arbeitet. Gott geht eigentümliche Wege. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gott hat ganz besondere Wege. Weißt du, manchmal denke ich, mein Gott, ich bin so ein Schauspiel, ein Theaterstück. Verstehst du? Gott arbeitet an mir und er versucht sich in der Welt, sich durch mich zu repräsentieren. Und bevor er mich heilt, macht er mich schwer krank. Denn man kann nur an Kranke die Heilung bringen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Bevor Gott dich segnet, kommst du unter dem Fluch und Verdammnis und da geht es durch die Hölle, kreuz und quer. Weißt, das ist die Situation. Bevor Gott etwas Gutes tut, geht es einem furchtbar schlecht. Er lässt es zu. Und Gott hat einen Plan damit. Er will zeigen, ich bin größer als die Krankheit, ich bin größer als die Armut, ich bin größer als der Fluch oder die Bedrückung oder was das auch immer sein. Bevor Gott dir Siege gibt, Erfolge gibt, gibt er die Niederlagen und Misserfolge. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es geht drunter und drüber. Und in der Not rufe ich und schreie ich. Und wenn ich schreie und rufe, dann handelt Gott. Gott handelt immer dann, wenn wir beten. Wenn wir einfach zu Gott kommen. Bevor dir deine Ängste weggenommen werden, gibt er dir zuerst unheimliche Furcht und Schrecken, jagt dir den Schrecken ein durch Horrorträume oder durch Visionen oder durch Nachrichten. Du wirst von allen Seiten bedrängt und dann sagt er, Kind, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hab keine Angst, ich werde dich nicht verlassen. Bevor Gott dich reich macht, also meine ich, dass es dir wohl geht, dass du alles hast, wirst du zuerst mal arm. Wirst du klein, bist du schwach und so weiter. Bevor er dich erhöht, wird er dich erniedrigen. Zuerst wirst du in die Pfanne gehauen und dann stehst du da, ich habe eine Story, ich habe eine Geschichte, ich habe was erlebt. Gott hat mir geholfen. Weißt du, zuerst muss man die negative Seite erleben und aus dem Negativ wird das Foto gemacht, das Positiv. Zuerst immer das Negative ist da. Bevor Gott dich erhöht, wird er dich beugen und wird er zulassen, dass Dinge in deinem Leben passieren, dass du schreist und um Hilfe rufst, bevor du Gott Recht gibst. Erlebst du Unrecht? Erlebst du Probleme? Bevor Gott dich ehrt, erlebst du Entweihungen, Entehrungen, Diskriminierung, Beleidigung, Kränkung? So, Gott will, dass du in seine Hände fällst und dich ihm ergibst und sagst, Herr, ich habe nur dich und sonst niemand. Und derjenige, der einfach so schwach ist und so elend ist und so gar nichts ist, dann ist er auf die Gnade Gottes angewiesen, dann versucht er nicht selber was zu machen, sondern Gott macht es in seinem Leben. Bevor Gott dich auferweckt, lässt er dich sterben. Denn nur Gestorbene, Verstorbene können erweckt werden. Verstehst du? Nur Menschen, die gestorben sind, auch geistlich. Jemand hat gesagt, ich glaube Jakob Böhme war es, hier von Görlitz, dieser Philosoph oder ja Weisheitslehrer, der hat gesagt, bevor man stirbt, also man verdirbt, wenn man nicht stirbt, bevor man stirbt. Du musst zuerst sterben, damit du auferstehen kannst und auferweckt werden. Ich denke nur, das Wunder mit Lazarus. Jesus hat Lazarus auferweckt, aber zuerst hat er sterben lassen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, hat Martha gesagt. So das geht die Geschichte. Wie komme ich, dass Gott mich aufrichtet, dass ich einen Aufschwung bekomme, so einen neuen Elan in meinem Leben? Bevor du ein Wunder Gottes erlebst, erlebst du Stürme und Schwierigkeiten und Handicaps. Deshalb fürchte dich nicht, wenn negative Dinge in deinem Leben passieren, das ist, als nächstes ist Gott dran. Als nächstes wird Gott auf den Plan treten. Als nächstes wird Gott handeln. Also du erlebst Stürme, du erlebst Frust, du erlebst Widerstände, du musst durch die Wüste. Das ist das Erste, was passiert, bevor Gott ein Wunder an dir tut. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich gebe ein Stück weit von mir was weg, denn ich weiß, so arbeitet Gott. Das ist Gottes Arbeitsweise. Bevor du weitergehst, erlebst du Stagnation, Stillstand, passiert gar nichts und plötzlich gibt es einen Ruck, einen Schubs und plötzlich passiert etwas und ich sage dir auch warum. Satan ist dein Widersacher. Satan will nicht, dass du glücklich bist. Satan will nicht, dass du gesund bist. Satan will nicht, dass du Erfolg hast. Satan will nicht, dass du Freude und Frieden hast in deinem Leben. Und er versucht, dich zu blockieren. Und deshalb Gott erlaubt, dass die Erde ist ja sein Reich, sein Machtbereich. Und er wütet hier. Und er will nicht, dass aus dir was wird, dass du wächst, dass du dich positiv entwickelst, dass du geistliche Fortschritte machst. Da hat er kein Interesse. Er will nicht, dass du irgendwas wirst, Kind Gottes, ein Heiliger, ein Jünger Jesu. Weißt du, der Teufel wollte mal Jesus werden. Deshalb hat er versucht, Gott vom Thron zu stürzen. Und er mag Jesus nicht. Und deshalb, Jesus ist es derjenige, der ihm den Weg durchkreuzt. Und Jesus ist derjenige, der dann heilt. Aber Jesus ist im Himmel. Aber zuerst musst du mit dem Teufel dich auseinandersetzen. Und du musst erleben, wie er dich dann piesackt und quält. Aber deine Seele darf er nicht antasten. Genauso wie beim Hiob. Satan fiel und hat dich mit hinuntergerissen in diese Grube und jetzt ist der Herr dabei, um dich wieder herzustellen. Der Mensch, die Schöpfung Gottes, wird aus diesem Fall rausgeholt, aus diesem Sündenfall, von der Verführung. Gott will dich aufrichten und dich wieder in einem Urzustand bringen, wie du einmal warst vor Grundlegung der Welt. Gesund, fröhlich, frisch, mit Elan und Pep, jung, 35 Jahre alt. Was? So soll der Mensch aussehen, das ist Gottes Plan. So mittendrin, noch, wo er Pläne hat. So der Urzustand. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dich erwählt. Das ist deine Berufung. Und das ist, er will dich aufrichten und dich wieder zu dem machen, was eigentlich im Himmel in deinem Original, in deinem Plan, in deinem Prototyp ist. Und es geht eigentlich mit der Wiederherstellung hier, das ist das Programm Gottes. Das ist unsere Erlösung. Gott will uns wiederherstellen, dass wir wieder auf die Beine stehen, dass wir aufrecht gehen mit erhobenem Haupte, dass wir Freude im Leben haben. Die Befreiung von diesem Fluch, das Satan in unser Leben hineingebracht hat, das ist Gottes Auftrag. Und deshalb, Gott lässt, dass das Böse ausreift. Und das Gute muss auch ausreifen. Verstehst du, wir essen keine unreifen Früchte. Es muss alles ausreifen in dieser Welt. Und Gott erlaubt, dass das Böse ausreift, dass diese Dämonie in dieser Welt so richtig aufgeht, der Antichrist so richtig wütend darf und kann. Das ist die Fleischwerdung Satans, dieser Antichrist. Und mit ihm versucht der Teufel, sein Reich wiederherzustellen, dass den Menschen schlecht geht, dass die Menschen ruiniert sind, dass sie im Krieg sind, dass sie zerbombt werden, dass sie kaputt sind. Das ist der Teufel, sein Plan. Aber Gott will uns wiederherstellen. Das, was der Teufel verursacht hat. Jesus kam in diese Welt, Apostelgeschichte 10, Vers 38, er kam in diese Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat sich umher und hat wohlgetan. Jesus hat wohlgetan. Er hat immer die Trümmer gesammelt und das, was die Menschen liegen ließen, was die Gesellschaft liegen ließ, was die Ärzte nicht behandeln konnten, das behandelt Jesus. Und Jesus behandelt die Kranken, die niemand behandelt. Die Krankheit der Seele. Also die Psychologen, die sagen, legen Sie sich auf der Couch und dann darfst du plappern und erzählen und so Seelenstriptis machen. Aber Jesus, er hört sich deine Probleme an, du musst es ihm gar nicht sagen, er weiß, was für ein Gebilde und Gemächter du bist. Und er sagt, ich helfe dir. Der Teufel, der Antichrist und wir sind mittendrin in solch einer Zeit, wo alles durcheinander wird. Weißt du, jetzt kommen die Flüchtlinge, gucken wir, was die alles durchgemacht haben. Da ist einer 9 Monate auf der Flucht gewesen, habe ich gehört neulich. Verstehst du, das ist Katastrophe. Die Leute können nichts. Die Leute sind arm. Das Volk, die Syrer oder jetzt die Araber oder wo sie auch alle herkommen, die können nichts dafür. Aber die Mächtigen sind es, die die Erde kaputt machen und zerstören. Und Gott wird mit diesen Mächtigen eines Tages abrechnen. Der Antichrist macht genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Weißt du, der versucht, das Chaos bringen, diese neue Weltordnung zu schaffen. Und der arbeitet sehr aktiv daran, diese neue Weltordnung. Aber Gott will den wahren Menschen, nicht eine Weltordnung. Der will Ordnung in uns schaffen, in der Seele, im Herzen. Weißt du, dass der Mensch mit Gott übereinstimmt, dass er mit der Schöpfung übereinstimmt. Und das ist, was Gott wie Gott uns aufrichtet, dass wir mit der Natur leben, natürlich schlafen gehen und natürlich aufstehen, wenn die Sonne aufgeht. Das ist natürlich. Aber der Teufel, der will das Image des Menschen zerstören und das macht er. Früher gab es so, wenn ein Feldherr eine Stadt eroberte, das erste, was er tat, er hat den das Denkmal des Kaisers, des Königs oder des Bürgermeisters runtergerissen und die Hände abgehackt und die Nase zerstört, so sein Gesicht zerstört. Und genau das macht der Teufel mit den Menschen gemacht. Er hat das Image des Menschen zerstört und hat ihn handlungsunfähig gemacht. Der kann hier nichts mehr, jetzt bin ich der Herr. Und dann setzt er sich auf diesem Sockel. Und der Mensch ist, wenn du jetzt genau anguckst, der moderne Mensch von heute ist bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Seele ist verstümmelt. Ich habe keinen Menschen. Frag, weißt du, man hat Smartphone, man kann mit der ganzen Welt telefonieren und reden, aber man hat keinen Menschen, der einem richtig zuhört. Keinen Menschen, der einen versteht. Keinen Menschen, der sich in eine Lage versetzt und kann. Wenn du zum Arzt gehst, der Arzt, so lieb, wer der auch ist, der verschreibt nur Rezepte, nur Tabletten, nur Medikamente. Aber was du brauchst, ist wirklich Hilfe, dass jemand zuhört. Du wirst wissen, was habe ich denn eigentlich? Was fehlt mir? Der soll mir sagen, aber der sagt mir nicht, was er fehlt. Das kann ich Ihnen nicht helfen. Dann müssen Sie zum Spezialisten, zum nächsten Spezialisten. Und wenn du beim nächsten Spezialisten bist, dann wird er wieder zum nächsten Spezialisten dich überweisen. Und so gehst du von Spezialisten zum Spezialisten. Am Schluss bist du selbst ein Spezialist in deinen Krankheiten. In aller Liebe. Verstehst? Das ist der Mensch von heute. Keiner versteht ihn. Gott will dich aufrichten. Er will dich reparieren. Er will wieder alles gut machen in deinem Leben. Er will Schönheit dir geben statt Asche. Statt irgendwas. Und Satan hasst Gott, weil er ihm in den Weg tritt und besonders Jesus, weil er seine Werke zerstört, Jesus heilt die Kranke. Jesus befreit die Menschen von diesen Mächten, den Dämonen, diesen unreinen Geister, die den Menschen zerstören, ihn verwirren, verunsichern, ihm Albträume, Horrorvisionen verursachen. Und wegen Jesus kann sich der Satan mit seiner neuen Weltordnung sich nicht verwirklichen, er kann sich nicht so entfalten. Stell dir mal vor, wenn der Teufel freie Bahn hätte, was da auf dieser Welt los wäre. Mord und Totschlag. Da würden Einbrecher, und das wäre das normale Einbruch, Diebstahl, jeder würde sich bedienen, das ist ja meins, was deins ist, das ist meins. Wir wären alle Sozialisten plötzlich, weißt du, dann lebt man so, ja, das gehört mir genauso, wir sind alles ein Volk. Und Jesus hat diese Pläne durchkreuzt. Jesus ist das größte Hindernis für den Teufel, für die neue Weltordnung, die er schaffen möchte. Und er vermischt die Leute hier in Europa, dass wir nicht mehr wissen, woher wir herkommen. Weißt du, der einen kommen aus Ostpreußen, der anderen kommen aus Afrika, der anderen kommen aus Syrien, der anderen kommen aus Frankreich. Weißt du, so durcheinander. Und wir haben keine Identität mehr. Wo ist deine Heimat? Ja, da sagst du im Himmel. Aber wo bist du geboren? Wo bist du zu Hause? So, der Teufel kann sich nicht so entfalten. Jesus bringt uns in die Familie. Die Familie Gottes. Und wegen Jesus und seinen Jüngern kann der Teufel mit seinen Jüngern und seiner ganzen Kohorte nicht machen, was er möchte. Er ist nicht allmächtig und er blockiert. Da plötzlich, gerade in Amerika, da ist eine Richterin, die ist ins Gefängnis gekommen, nur weil sie jemand nicht verurteilt hat und nicht das gemacht hat, was das Gesetz sagt. Sie sagte, nein, das kann ich mit meinem Gewissen, ich kann Schule nicht trauen und ich kann das nicht erlauben, dass das in meinem Machtbereich steht. Dann gehen sie ins Gefängnis. Du siehst, also Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit nimmt überhand in dieser Welt. Nur als Beispiel. Und wir als Christen sind Salz in dieser Welt. Und Salz hält die Welt vor Fäulnis auf. Wir sind Licht in der Dunkelheit. So, wir haben einen Auftrag. Und wir Christen erheben unsere Stimme und wir sagen, no, so nicht. Nicht. Du und ich, die biblische Gemeinde und so weiter, die steht dem Teufel im Weg. Die geisterfüllten Christen sind ihm ein Hindernis. Die sagen, wir beten und wir vertrauen, Gott wird euch das nicht machen und schalten lassen, was ihr wollt. Christen sind es, die ihre Stimme erheben und zu Gott schreien. Die Treuen, die Gläubigen stehen ihm in den Weg. Weißt du, und solange die Gemeinde Jesu auf diesem Planeten Erde ist, solange du und ich noch da sind, solange kann der Teufel nicht machen, was er will. Amen. Das ist meine Erkenntnis, das ist meine Erfahrung. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7, da heißt es, die Macht der Auflehnung ist zwar schon am Werk, ist schon überall da. Schau an, überall in unserer Gesellschaft. Ich denke manchmal sehr positiv über den ungarischen Ministerpräsidenten. Der redet noch die Wahrheit und sagt so nicht. Weißt du, wir wollen die christlichen Werte hochhalten. Und wir lassen nicht alle rein. Wir nehmen Leute auf. Wir nehmen die Kriegsflüchtlinge auf. Wir nehmen die Leute, die in Not sind. Aber wir lassen nicht alle Asylanten rein in unser Land. Weißt du, der ist noch radikal. Natürlich wird er jetzt verkannt und verspottet und verhöhnt und man geht ihn an. Das ist kein richtiger Europäer. Aber der Teufel will ein Europa schaffen, so ein Tiegel, Schmelztiegel von allen möglichen Nationen, sowas wie Amerika es ist, weißt du, und keine persönliche Identität, und dann gibt es nachher das Chaos. Aber hier, die Macht der Auflehnung ist zwar schon am Werk, doch erst muss der auf dem Weg freigegeben werden, oder der Weg freigegeben werden, das, was es noch zurückhält. Und weißt du, was zurückhält? Ist der Heilige Geist. Was zurückhält, ist die Gemeinde Jesu. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen, heißt es im Wort Gottes. Die Pforten der Hölle wird sie nicht bezwingen und überwinden. Die Gemeinde Jesu ist es. Die Gläubigen, hier Paar und dort Paar und dort Paar und dort Paar. Weißt du, die sind diese Körnlein, Salzkörnlein. Und die Wiederherstellung des Menschen ist ein Werk Gottes. Das kannst du nicht und ich nicht. Weißt du, ich engagiere mich nicht mehr für Klimakatastrophe und Weltuntergang und so weiter. Die Welt ist nicht zu retten. Gott hat die Welt dahin gegeben, aber Menschen sollen gerettet werden, nicht Sachen. Mir geht es nicht, dass Deutschland gerettet wird oder Berlin gerettet wird, die Stadt. Nein, die Menschen, die Berliner sollen gerettet werden. Gott interessiert sich für Menschen und nicht für Sachen. Der Euro muss gerettet werden, die Banken müssen gerettet werden. Ja, nein, der Mensch muss gerettet werden. Du siehst, die Prioritäten sind total auf den Materialismus gesetzt. Und Satan gibt trotzdem nicht auf. So wie damals in der Zeit, als die Kinder Israel aus Ägypten zogen, der Pharao ließ die Israeliten nicht gehen, obwohl sie Plagen gehabt haben, 10 verschiedene Plagen, immer wieder war der Stuhl und lässt nicht gehen, bis Gott sie mit mächtiger Hand dann rausgeführt hat. Und Satan ist ein geistiges, religiöses Wesen und versucht, auf Seelen der Menschen Einfluss zu gewinnen, versucht, sie Geltung zu verschaffen, Autorität zu verschaffen. Ich habe gestern darüber gesprochen, die Manifestation des Religiösen. Der Teufel versucht, über die Religion Macht auf Leute auszuüben, durch die Masse und was auch alles ist. Aber Gott hat seine Hand im Spiel. Gott will dich aufrichten. Und das ist meine Botschaft heute Abend. Gott will für dich streiten und du wirst stille sein. Du musst nicht kämpfen. Das Recht wird sich durchsetzen. Das Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Ein kleines Funzel, ein kleines Licht, verstehst du? Die Wahrheit ist stärker als die größte, schlimmste Lüge. Das kommt immer wieder ans Licht. Die Leute können machen, was sie wollen. Irgendjemand verrät dann. Ich werde es nie vergessen, da kriege ich einen Anruf. Herr Matu, ich habe ein paar Rumänen gehabt, ich habe mich für die Rumänen eingesetzt. Ich habe sie eingeladen als Konzertgruppe bei mir in der Gemeinde zu spielen aus Rumänien mit, glaube ich, 6, 7 Geigen und noch ein paar Gitarren und was sonst noch die gehabt haben. Und in der Friedrichstraße damals wurden die Leute von der Polizei abgefangen, die Instrumente wurden abgenommen. Und ich habe mich dann nachher eingesetzt, dass die doch ihre Instrumente zurückbekommen haben. Aber ich habe nicht gezählt, wie viele Geigen das da waren. Dann nach Jahren, ich bin hier gewesen, also nach 10, 15 Jahren, ruft eine Frau an. Herr Matudis, wissen Sie, wie viele Geigen den Rumänen abgenommen worden sind? Habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht. Ich glaube 6 oder 7. Dann sagte 8. Und mein Mann war Polizist damals bei dieser Verhaftung, wo das dann abgenommen wurde. Und mein Mann hat sich eine Geige mit nach Hause genommen. Wir sind jetzt geschieden. Die hing die ganze Zeit bei uns zu Hause in der Wohnung. Verstehst du, sie wollte dem Mann was auswischen. Verstehst du, und so kommt es raus. So kommt es raus. Du denkst, du kannst alles verstecken und verbergen und du kannst alles unter dem Teppich kehren, Gras drüber wachsen lassen. Funktioniert nicht. Die Lüge hat kurze Beine. Der Schwindel hat kurze Beine. So, Satan versucht alles Mögliche. Aber Gott streitet für die Seinen. Und Gerechtigkeit wird er aufrichten und er wird Recht schaffen für die, die jetzt Unrecht leiden. Warte mal ab, was da rauskommt, wenn Gott nachher das Gericht spricht über Obama, über Frau Merkel, über die Politiker, die die Leute in den Krieg getrieben haben und so weiter und Kriegs veranstaltet haben. Die ganzen afrikanischen oder ja, nordafrikanischen, arabischen Frühling, was sie alles gemacht haben, aus dem Frühling ist nichts geworden. Das ist Chaos bis heute. Denk, Libyen hat so eine tolle Infrastruktur gehabt. Das haben wir hier nicht mal. Und das wurde alles zerstört. Der Gaddafi muss weg. Saddam Hussein muss weg. Der hat Giftbomben und was weiß ich. Der muss weg und der muss weg und der muss weg. Und was haben sie? Den Teufel. Und jetzt rächt sich. Und deshalb, ich bin gar nicht so böse, dass die Flüchtlinge kommen, dass noch ein paar mehr kommen von mir aus. Die sollen die Deutschen so richtig ausnehmen. Denn sie haben Schaden angerichtet. Das Land zerstört. Die ganze Infrastruktur. In aller Liebe. Weißt du, die Natur rächt sich. Was die Menschen als Raubbau machen, die Natur rächt sich. Da haben wir die Klimakatastrophe nachher. Und Gott korrigiert sie. Auch genauso dein Körper. Du kannst mit deinem Körper Raubbau betreiben. Dein Körper rächt sich. Du wirst krank, dann wirst ins Bett gelegt und dann musst du ganz still sitzen und ganz still warten auf die Heilung. Ja. Gott wird aufrichten, aber anders als du denkst. Weißt du, wir denken immer, da kommt jemand vom Himmel. Nein, Gott lässt es den Bach runtergehen. Und dann wird man aufgerichtet. Gott richtet auf, dass du wieder aufstehen kannst, dass du wieder sprechen kannst, dass du gegen den Strom schwimmen kannst, dass du Widerstand üben kannst, auch im Kleinen, egal wo, dass du einfach sagst, nee, so nicht. Das ist nicht göttlich, das ist nicht geistlich, das ist nicht natürlich, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht menschlich. Gott macht dich stark, damit der Teufel deine Seele nicht angreifen kann. Da sagst du, nee, danke. Da baust du um dich einen Panzer, da eine feste Burg. Und auch wenn der Teufel alles gegen dich mobilisiert, du sagst, ich vertraue dem Herrn und ich lasse mich von seinem Blut, von dem Blut Jesu Christi bedecken. Sein Blut ist meine Schutzwehr, meine Waffe und dann der Heilige Geist. Satan will mit unter allen Umständen verhindern, dass der Mensch Gott erkennt. Und was machst du? Du hörst die Predigten, wenn es nicht in der Gemeinde, dann im Internet. Und ich freue mich über die Leute, die im Internet die Predigten hören. Und es sind viele. Jemand hat diese Tage jetzt mir geschrieben, ich bin so gesegnet worden. Weißt du, ich war so tief unten und ich hörte die Botschaft von den letzten paar Tagen, irgendwo was da war, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und ich bin so aufgerichtet worden. Dankeschön. Machen Sie weiter. Verstehst? Und ich habe Leute, die dann die Predigten gerne hören und kopieren und dann weitergeben und weiterempfehlen. Bitte hören Sie die und die Predigt. Und wir haben eine ganze Menge Predigt, ein paar hundert. Auf unserer Internetseite, die kann man abhören und das sind ältere Predigten von seit 98 und die kannst du abhören und weißt du, da kannst du gesegnet werden, denn ich habe immer gut gepredigt und ich brauche mich nicht zu schämen über die Predigten, denn die Predigten, die haben etwas in sich, weil ich von mir selber predige, was ich erlebt habe, was ich durchgemacht habe, was ich nicht glaube und was ich glaube. Das ist es, was ich weitergebe. So, Satan will also verhindern, aber die Predigten laufen weiter. Die Botschaften sind im Internet und was einmal im Internet ist, das kommt nicht mehr so schnell raus. Das läuft weiter, das vermehrt sich, multipliziert sich. Der Teufel will nicht, dass die Menschen Gott erkennen, Jesus finden, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Der Teufel will nicht, dass Menschen aufgerichtet werden, dass sie wieder Menschen sind und sich wie Menschen leben und benehmen und ihr Haupt erheben und geradeaus gehen und ehrlich und wahrhaftig sind. Und sich nicht belügen lassen. Denn die ganzen Kriege, was wir jetzt geführt haben, in den letzten, was Obama, dieser Friedensnobelpreisträger, hat 7 Kriege geführt. Und alles unter irgendwelchen falschen Vorwand. 7 Kriege. Und da kriegt er noch Friedensnobelpreis dafür. Und das ist so. Da gibt man zuerst Friedensnobelpreis und dann macht man Krieg. Ja, Gott will den Menschen wiederherstellen. Dass er wieder gegen die dämonischen Mächte angeht und sagt, nee, danke, so nicht, mit mir nicht. Und Jesus hat uns gezeigt, das Erste, was er uns gezeigt hat, nach der Taufe, nach seiner Taufe, ist, dass er nicht mitmacht, was der Teufel will. Mach die Steine zu Brot? Nein, ich mache das nicht. Spring runter? Mache ich nicht. Bet mich an? Mache ich nicht. Obwohl er mit der Bibel in der Hand kam. Der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand. Und du musst lernen, auch diesen frommen Sprüchen widerstehen und sagen, ja, Gott wird mich tragen, ich weiß, aber von dir muss ich mir nicht sagen, Gott wird mich tragen, wenn es drauf ankommt. Gott wird mit mir sein, wenn es drauf ankommt. Aber jetzt brauche ich deine Anleitung nicht und deine Anweisung auch nicht. So, der aufgerichtete Mensch, der wiederhergestellte Mensch steht dem Teufel im Weg, muss zuerst mal weg. Entweder wird er getötet, das kann passieren. So viele Christen lassen ihr Leben in Ländern, von denen du gar nicht hörst. Verstehst, Leute werden gepiesackt, gequält. Entweder wirst du getötet oder verführt und verdorben oder du wirst entrückt. 3 Möglichkeiten hast du, wie der Teufel dich so beseitigt oder wie du hinweggetan wirst. Der neue Mensch, der wiedergeborene Mensch steht der neuen Weltordnung im Weg, weil sie Freimaurer, die Humanisten, ganz groß propagieren, die ziehen alle Register, seit der Französischen Revolution ziehen sie alle Register, um diese neue Weltordnung zu bringen. Weißt du, sie brauchen Gott nicht, das machen wir, der neuen Menschen. Das Arbeiterparadies. Du siehst, was daraus geworden ist, aus dem Arbeiterparadies. Aber der Gläubige steht denen im Weg. Das System kann sich nicht so entwickeln, nur weil da ein paar blöde Christen sind. Entschuldigung, das sagen sie, die stehen im Weg. Zuerst, wenn die ganzen Religionen beseitigt sind, der Islam, Christentum, Buddhismus, wenn diese Religionen mal beseitigt sind, dann können wir machen, was wir wollen. Aber die Religionen sind da und gläubige Menschen sind da. Nicht alle sind Terroristen und nicht alle sprengen sich in der Luft. Weißt du, es gibt so ehrliche Menschen und ich kenne sehr ehrliche Menschen auch unter den Moslems. Und ich bin nicht dieser, der die Moslems verdammt und verurteilt. Nein, ich kenne diese, das sind ehrliche Menschen, liebe Menschen. Ich habe sie erlebt in Pakistan, ich habe sie erlebt in Indien, ich habe sie erlebt in arabische Länder, ich habe sie erlebt auf der Westbank in Palästina. Und ich habe so tolle Gottesdienste gehabt bei den Palästinensern. Hier unser Nachbar, weißt du, der fällt auf sein Angesicht, betet dreimal am Tag in der Werkstatt, während die anderen Autos reparieren. Weißt du, und er ist gottesfürchtig. Und Gott liebt einen Menschen, wo er gottesfürchtig ist. Er muss nicht gerade unsere Religion haben. Wir sind nicht allein seligmachend. Aber jeder Mensch, der gottesfürchtig ist, und es gibt so viele gottesfürchtige Menschen auf dieser Welt. Und deshalb, Gott ehrt diesen Glauben und Gottes Segen kommt auf die Menschen. Aber das sind die Menschen, die das alles aufhalten, die beten, zu welchem Gott auch immer. Jeder, als Jonah im Schiff war und Probleme hatte, da betete jeder zu seinem Gott, bis sie herausgefunden haben, wer ist der Schuldige. Und dann wurde Jonah über Bord geworfen, als der Schuldige rausgekommen ist. So, die Gläubigen stehen dem Teufel in den Weg, und zwar Gläubige aus allen Religionen, Konfessionen, Bekenntnisse, was auch immer ist. Sie haben einen Gottglauben, Juden oder Heiden. Heiden haben auch Glauben an Gott. Dann Paulus, als er in Athen predigt, ihr habt gesehen, ihr seid gottesfürchtige Leute und ich habe einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und den ehrte und diesen Gott verkündige euch jetzt. Dieser Gott hat sich offenbart, er ist jetzt nicht mehr unbekannt, er ist jetzt der bekannte Gott. Durch Jesus Christus hat er sich manifestiert. So, Satan, er ist bestrebt, die Lehre Jesu zu kürzen, zu verfälschen, zu unterminieren, zu verdrehen, zu entkräftigen. Er ist dabei, jede göttliche Ordnung zu zerstören, damit diese neue Weltordnung schneller entstehen kann. Gott will dich aufrichten, das ist meine Botschaft. Und darum werden Christen verfolgt, weil sie sich nicht zerstören lassen. Sie lassen ihre Familie nicht zerstören, sie lassen ihre Ehe nicht zerstören, sie lassen ihre Wirtschaftsordnung nicht zerstören, sie lassen ihre Gemeinden nicht zerstören, sie lassen das gesellschaftliche Leben nicht zerstören. Sie sagen, wir arbeiten fleißig, wir bezahlen unsere Steuern, wir machen unser Bestes und wir geben unser Bestes. Der wahre Gläubige, der steht auch für die Natur und sagt, wir machen nicht alles, wir machen keinen Raubbau, wir lassen nicht alles abholzen. Nur die Kapitalisten machen das, die alles dann zerstören wollen und ausbeuten und Kapital draus machen. Aber der Antichrist verachtet jede Ordnung. Er verachtet die Ehe, er verachtet die Familie, er verachtet den Besitz der Leute, das Einkommen der Menschen. Er verachtet alles, verachtet jede Religion und will seine eigene Religion aufbauen. Neue Weltordnung, das Besondere. Und man sagt heute, der Aufschwung kommt, wenn die Hindernisse beseitigt sind. Und die Christen sind ein Hindernis, die Gläubigen sind ein Hindernis. Gott will uns aufrichten, ihr Lieben. Die Auferstehung ist das, was Gott geben möchte und dass wir wieder den Aufschwung haben, wenn die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Und die göttliche Ordnung muss bei mir wiederhergestellt werden, bei dir wiederhergestellt werden, in unserem persönlichen Leben. Und das geht ganz schnell dann. Weißt du, bei dir, bei mir, bei uns schon haben wir Ordnung statt Chaos. Plötzlich haben wir Überblick. Gott will uns wiederherstellen und wieder aufrichten. Wir geben wieder Gott die Ehre, macht was ihr wollt, aber wir preisen den Herrn. Wir beten den Herrn an, wir gehorchen dem Herrn, wir vertrauen ihm. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt zu euren Ärzten rennen, aber wir vertrauen dem Herrn, dem obersten Arzt, dem obersten Führer, dem obersten Helfer. Weißt du, ihr könnt es machen, aber wir machen es nicht. Und das ist das Schöne dabei, ich kann meinem Gott vertrauen. Mit meinem Gott gehe ich durch das ganze Dickicht, durch das ganze Chaos, durch das ganze Durcheinander. Der Aufschwung kommt, wenn die Rebellion gegen Gott beseitigt ist oder aufgehoben ist oder aufgegeben ist. Da kommt der Aufschwung, wenn wir wieder Frieden mit Gott haben. Und wenn die Seele Frieden hat, geht es dir draußen auch gut in deiner Umgebung. Dann hast du Frieden mit deinem Nachbar, hast du Frieden mit deiner Familie, hast Frieden mit deiner Arbeit. Auch wenn es jetzt dreckige Arbeit ist, weil, da weißt du, gehst unter der Dusche und sagst, Gott, ich danke dir, dass ich Arbeit habe. Und ich bin froh, dass ich Arbeit habe. Weißt du, der Aufschwung kommt, wenn die Erkenntnis Gottes kommt, wenn der Mensch von seinem Starrsinn und Stolz aufgibt und abkehrt und sagt, Gott, ich mache auch die niedrige Arbeit, das macht mir gar nichts aus. Weißt du, wir Christen müssen nicht nur sagen, ich möchte nur mit Krawatte und Anzug arbeiten. Nein, wir sind auch fähig, dreckige Arbeit zu machen. Auch Schuhputzer zu sein, wenn es heute nötig wäre. Verstehst du? Christen müssen lernen, demütig zu sein. Aber das kannst du nicht von selbst aus. Weißt du, das ist dein Stolz, das Ego. Der Teufel versucht, dein Ego ganz groß zu machen. Was? Ich soll putzen gehen? Verstehst du, wie viele Schwestern gehen putzen? Verstehst du, wie viele machen dann irgendwie Pflegedienst oder was dergleichen? Wenn die göttliche Ordnung, die Schöpfungsordnung passiert und geschieht und erhalten wird und wieder angekurbelt wird, da kommt der Anschwung, der Aufschwung in unserem Leben. Dann passiert wieder, dass wenn Gott geehrt wird, dann kommen Dinge auf einen zugeflogen. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so wird euch solches alles zufallen. Und das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33, glaube ich. So, aber eine andere Stelle will ich noch ganz kurz lesen hier. In meiner Bibel heißt, wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Lebens. Wer Dank opfert, verstehst du? Fang an Gott zu danken. Fang an Gott zu danken für die Kleinigkeiten, für die Lappalien. Und dann werden sich die Türen und Tore öffnen. Fang an Gott zu preisen. Als der Aussätzige zurückkam von diesen 10, die anderen 9, die haben da selbstverständlich alles genommen, verstehst du, waren Konsumenten. Ja, ich bin geheilt, danke, jetzt kann ich wieder in mein Lazarett zurückgehen. Aber dieser eine kam zurück und dankte. Und Gott hat gesagt, jetzt bist du geheilt. Wenn wir anfangen, Gott zu preisen, kommt wieder all das zurück, was der Teufel uns geraubt hat. Du wirst merken, plötzlich entschuldigen sich die Leute. Plötzlich findest du das, was du verloren hast. Plötzlich wird dir wieder alles erstattet. Das ist, wie Gott wieder gut macht. Auf andere Art und Weise, als du gedacht hast. Fange an, Gott zu ehren und ihm zu danken. Und du wirst erleben, dass plötzlich Wunder in deinem Leben passieren. Ehre Gott. Ehre Gott und sag danke, Vater, für, ja, dass ich atmen darf, dass ich ja, mein Bein noch bewegen kann, meine Hand noch bewegen kann, meinen Kopf noch ein bisschen benutzen kann. Danke Gott, fang an. Und du wirst merken, plötzlich kommt Kraft wieder in dir zurück. Durchs Danken geschieht etwas. Versuch's mal. Versuch's mal. Versuch's mal durchs Danken. Versuch mal in deiner Situation. Murr nicht immer, mecker nicht immer, rebellier nicht immer und sag, das kotzt mich alles an. Nein, sag danke. Danke, alle Zeit für alles steht in der Bibel. Und wenn du dankst, da findest du plötzlich neue Möglichkeiten. Plötzlich tun sich Türen auf. Plötzlich hast du wieder Frieden. Plötzlich hast du Freude. Plötzlich kannst du wieder glauben. Deine Glauben, das kommt alles wieder zurück. Danke. Fang an zu danken. Versuch's mit danken. Auch wenn du im Boden putzt oder was weiß ich, was du machst. Fang an zu danken. Danken, preisen, loben und so weiter. Das heißt, du gibst etwas weiter. Und zwar nicht an irgendjemand, sondern an den lieben Gott. Du gibst Gott, dass er dir Kraft gibt, das noch zu tun, dass du noch jeden Morgen aufstehen kannst. Du solltest einfach mal Gott danken, dass du jeden Morgen aufstehen kannst. Und die Zähne putzen kannst noch. Und die Hand noch hin und her bewegen kannst. Weißt du, das sind Kleinigkeiten, aber viele können das nicht mehr. Viele können das nicht mehr. Und das sind schon Kleinigkeiten. Wenn du das für diese Kleinigkeiten, für diese Lappalien anfängst zu danken, du wirst sehen, du kriegst plötzlich mehr und mehr und mehr Kraft. Da kommt mehr zurück. Danken. Aber fürs Danken musst du anfangen zu denken. Für was soll ich danken? Fang an zu danken. Danken ist so etwas wie seine Pacht zurückzahlen an den lieben Gott. Seine Mietzins, seine Miete. Also ich gebe Gott das, er hat mir gegeben, ich kann das noch bis jetzt, so ich kann Gott zurückgeben. Und das ist auch was, warum wir in der Gemeinde hier Zehnten geben. Das ist 10% von dem Einkommen. Ob jetzt brutto oder netto ist, das ist dein Problem. Du hast, es ist dein Geld, nicht das Geld vom lieben Gott. So, aber du kannst ausrechnen, ich gebe den Zehnten und du gibst Gott etwas zurück von dem, was er dir gegeben hat. 9 Zehnten, das darfst du für dich selbst behalten. Aber den Rest, du gibst Gott zurück. Und du dankst Gott, dass du Arbeit hast, dass du deine Miete bezahlen kannst, dass du Strom bezahlen kannst, dass du dein Telefon bezahlen kannst, dass du noch was zu essen kannst. Und so weiter. Du sagst Gott Danke. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du das tust, da musst du nicht große Sprüche klopfen, du gibst den Zehnten zurück, egal ob es öffentlich ist. Manche Leute in unserer Gemeinde tun das in einen Briefumschlag damit, und schreiben den Namen drauf, damit sie vom Finanzamt Spendenbescheinigung bekommen kann. Andere tun es anonym. Weißt du, das sollte die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das geht niemandem was an. Wir geben es dem Herrn. Und wenn du Gott den Zehnten gibst, ich sage dir, das ist ein Geheimnis, da wirst du gesegnet. Du wirst gesegnet. Du wirst gesegnet. Fang an zu tun. Dann wirst du neue Möglichkeiten entdecken, neue Freunde finden. Und dergleichen. Danken, das ist, wo Gott dir anvertraut hat. Es liegt in deiner Macht. Du kannst auch murren, kannst auch dich ärgern. Aber bei Danken ist, da, weißt du, da werden Türen geöffnet. Es stagniert nicht, sondern da beginnt etwas zu fließen, kommt, wo Was ist, wird's flüssig, die Sache? Danken und Loben zieht nach oben, heißt es in einem Spruch. Es ist eine wie geistliche Verdunstung. Weißt du, das Wasser verdunstet und dann gibt es Wolken und dann kommt der Regen wieder herab. Das ist Danken, das ist Loben. Es entsteht der Regen, entsteht nur wieder neuer Segen, es geht wieder was Neues auf, jetzt kann es wieder ernten. Und so gibt es den göttlichen Kreislauf. Der göttliche Kreislauf wird in Bewegung gehalten. Durch Danken, durchs Loben, durchs Dienen, Danken und Loben und so weiter, das ist der Kreislauf. Das hält das Verderben auf und das stört den Teufel, verstehst du? Das stört die Menschen, die nicht an Gott glauben. Also, das sollte man nicht tun. Das ist ja ausnutzen. Ja, aber dann kommt der Teufel und sagt, spenden Sie bitte für die Flüchtlinge. Und geben dann ein Spendenkonto an, da im Fernsehen oder wo auch immer ist, dann können Sie was überweisen. Aber du bist nicht sicher, wer das Geld kriegt. Verstehst du? Bist nicht sicher. Gott danken ist der Einstieg zur Selbstverwirklichung. Römer 1, wenn du Gott nicht dankst, da heißt es, die Menschen, die Gott nicht danken, die werden dahin gegeben. Da heißt es, und sie haben Gott nicht gedankt, sie haben Gott erkannt und sie haben Gott nicht geehrt und Gott nicht gedankt. Darum hat Gott sie dahin gegeben, Römer 1. Gott will dich aufrichten, dass du nicht ein Dahingegebener bist. Er will dich wieder auf die Beine helfen, finanziell, gesundheitlich, emotionell, geistlich, wie auch immer. Satan möchte nicht, dass du Gott dankst, dass du den Zehnten bringst, dass du Gott ehrst. Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten. Satan will nicht, dass du Gott Recht gibst. Das steht in der Bibel, das ist das Wort Gottes. Der Herr hat es gesagt. Nein, der Teufel will verhindern. Der Teufel will nicht, dass du auf Jesus schaust und ihm vertraust. Darum lenkt er dich immer wieder ab, dass du nicht das tust, was du tun solltest. Was du weißt, das sollte ich tun, dem Herrn gegenüber, meinem Gott zu ehren. Er bringt dich ständig am Weg, da klingelt das Telefon. Er versucht dich zu verhindern, wie es nur geht. Sobald du an Gott denkst, fängst du an zu denken, habe ich einen Herd ausgeschaltet. Verstehst du? Da kommen alle die blödesten Gedanken, kommen die dann. Und du sagst ja, sonst denke ich auch nicht immer so. Aber sobald du an göttliche, geistliche Dinge denkst, versucht der Teufel irgendwie dich zu blockieren. Sein Ziel ist, Gottes Stellung bei dir zu schwächen, zu verhindern, den Namen Jesu bei dir auszulöschen, dass du diesen Namen vergisst. Aber wir sollten, wenn wir beten, wir sollten anfangen und sagen, in dem Namen Jesu, und jetzt bitten wir das und das und das und das und das und das. Aber der Name Jesus, das ist wie bei Noten, so dieser Notenschlüssel und dann welche Dur, wie viele Akkorde und wie wir spielen, das ist der Schlüssel. Und dann geht es die ganze Melodie in dieser Reihe noch. Zwischendurch kann es auch aufgehoben werden, aber wir brauchen den Schlüssel. Und der Schlüssel ist Jesus. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird euch gegeben werden. Alles, was ihr in meinem Namen sagt, wird geschehen. Und ihr werdet zu diesem Berg sprechen, in meinem Namen. In meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen. Weißt du, bevor du zum Arztkurs rennst und den Arzt da Schalu machen und er dann 5 Stunden im Wartezimmer sitzt, bet lieber für deinen Nachbar oder Nachbarin, leg die Hände auf. Du kannst das machen. Da musst du nicht warten, bis der Pastor kommt. Da musst du nicht warten, bis da irgendein Bischof kommt und dann mit Öl salbt. Das bist du. Gott hat gesagt, die da glauben. Das ist, wie Gott uns aufrichten will. Und wir sind füreinander bestimmt. Mann und Frau sind füreinander bestimmt. Und wir als Geschwister sind füreinander bestimmt. Wir sollen uns einander aufrichten. Und Gott wirkt durch uns. Und wenn jemand krank ist, bet für den. Bet für den. Weißt du, du kannst für alles beten und auf alles die Hände auflegen. Als damals noch die Transitstrecke war, ich bin auf dem Weg mit meinem Caravan und Wohnwagen hinten unterwegs und plötzlich streikt mein Auto. Sitze auf dem Parkplatz und komme nicht mehr weg, da irgendwo bei Dessau, da stehe ich da, kann weder vorwärts noch rückwärts, das Auto springt nicht an und ich versuche alles Mögliche, dann kommt schon die Stasi und die Polizei, ja, wann verlassen Sie den Platz? Da habe ich gesagt, ich kann auch hier übernachten, ich habe meinen Wohnwagen ja hier. Verstehst du? Und sie haben gedrängt und dergleichen und immer wieder probiert, dann sagt mein Sohn, sagt, Papa, du betest für alles Mögliche, bete auch für dein Auto. Und ich bin dann zur Motorhaube gegangen, auf der Motorhaube die Hände aufgelegt und gebetet, lieber Gott, lass das Auto, dass wir wenigstens bis Hof kommen und dann werden wir weitersehen. Und ich habe die Hände aufgelegt und dann sagt eine Stimme, jetzt geh und dreht den Zündschlüssel um. Und ich drehe den Zündschlüssel um und das Auto fährt bis Hof. Und ich habe dann, als ich an der Transitstelle war, habe mein Auto nicht ausgemacht, obwohl der Polizist sagt, machen Sie Ihr Auto aus. Ich habe gesagt, nee, wenn ich ausmache, springt er nicht mehr aus und dann blockiere ich alle. So, und ich bin bis Hof rüber und dann habe ich dann ADAC bekommen und die haben nachgeguckt, was da fehlt. Das war nur eine Kleinigkeit, aber so geht, so funktioniert. Du kannst sogar über das Auto beten. Ich habe bei Heilbronn Gemeinde gehabt und ich habe einige Gemeinden Außenstationen gehabt auf dem Land, so Bauern waren. Weißt du, da ruft doch ein Bauer an und Bruder Matthäus, meine Kuh, die hat irgendetwas, die hat was gefressen und was weiß ich. Ich weiß gar nicht, bevor ich den Tierarzt hole, hole ich den Pastor. Und dann komme ich und dann bete ich für die Kuh. Ja, es war für mich ein Erlebnis, mal für eine Kuh zu beten, nicht nur für Menschen. Und es hat funktioniert und die Blähungen haben aufgehört. Und der Tierarzt musste nicht kommen. Also, Kraft liegt im Gebet. Und wir brauchen diese Dinge nicht. Weißt du, Gott will uns aufrichten. Gott will nicht, dass wir durchdrehen und verrückt werden und ein Drama machen, einen Skandal machen. Nein, bete. In dem Namen Jesu. Und Jesus sagt, in meinem Namen werde ich die Dämonen vertreiben. Weißt du, der Teufel scheitert, versagt, wenn wir anfangen, hartnäckig ihm zu widerstehen und sagen, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. In dem Namen Jesu. Gebrauche viel mehr und viel öfters und viel intensiver den Namen Jesus. Und er wird scheitern. Und da kann ich mehr weitermachen. So, der Teufel versucht immer wieder. Er hat aus den Jahrhunderten, Jahrtausenden nichts gelernt. Weißt du, immer wieder hat er Niederlagen erlebt. Der wollte Gottes Werk stören und Gottes Werk aufhalten. Und Gott hat immer wieder die Menschen aufgerichtet, die Schöpfung aufgerichtet. Da kam die Sintflut, aber da wurde wieder der Noah gerettet und mit der Noah begann etwas ganz Neues. Gott hat wieder Geschichte gemacht, dann kam der Turmbau zu Babel, auch da. Und dann kam Israel, da kam, weißt du, der Teufel wollte ständig die Menschheit unterdrücken, unterjochen, kaputt machen. Und immer wieder, Gott hat was hervorgebracht, zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Und zuletzt hat er sogar Jesus geschickt. Weißt du, als es ganz dunkel und ganz finster war, ganz Judäa war besessen von Dämonen, ganz Palästina voller Dämonen. Den Leuten waren die Ohren verstopft, die Augen waren, sie waren blind und stumm und taub und was weiß ich, alles lahm. Und da kam Jesus und hat die Kranken geheilt, die vom Satan überwältigt waren. So, Jesus will die Menschen aufrichten. Und dann schließlich, als dann fast ganz alles unten am Boden lag, als die Jünger sich aus Angst vor den Juden da versteckten, kam Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da begann wieder ganz neue Dynamik, ganz neuer Elan. Gott hat immer wieder Menschen aufgerichtet. Gerade wo es so ganz dunkel wurde, wo es ganz hoffnungslos wurde, wo es nicht mehr weiterging, hat Gott immer wieder was angefangen. Immer wieder was Neues begonnen. Satan kann nicht einsehen. Es ist zwecklos, Gott zu widerstehen und gegen Gott zu arbeiten. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, und weil es deine Sache ist, kann es nicht untergehen, heißt es in einem Lied. Satan will nicht einsehen. Die ganze Kirchengeschichte hindurch. Weißt du, die katholische Kirche hat die Christen verfolgt, die wahren Gläubigen, die aus ihrer Kirche waren, oder dann denen einen Orden verpasst, was auch immer gewesen ist, wenn da geistliche Aufbrüche gab. Aber Gottes Werk ging immer weiter. Da gibt es die Waldenser, die Hugenotten, die Salzburger und wie die ganzen Gruppen heißen, wo sie überall kamen, die haben sich nicht unterkriegen lassen. Wir haben weitergemacht. Sie haben weitergemacht. Sie haben weiter das Evangelium gepredigt. Dann kam der Martin Luther. Und dann kamen auch Dinge, der Wirrwarr und der 30-jährige Krieg. Aber Gott hat weiter seine Gemeinde gebaut. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und Gott richtet Menschen auf. Deshalb, lieber Teufel, du sollst eines wissen, es ist zwecklos, die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Den Gläubigen zuzusetzen. Die werden immer wieder hochkommen. Ich werde nie vergessen, ich bin im Physikunterricht, war nicht schlecht in der Physikunterricht, und dann nimmt unser Lehrer eine Flasche, gießt ein bisschen ein paar Tropfen Öl rein und dann schüttelt er alles durcheinander und sagt, Kinder, was seht ihr da? Und dann haben wir nur lauter Perlen drunter und drüber gesehen und dann sagt er, lasst das Wasser mal zur Ruhe kommen, Fett schwimmt immer oben. Das Gute setzt sich durch und das ist eine große Wahrheit, das Fett schwimmt oben, die Salbung schwimmt oben, das Öl schwimmt oben. Also du schaffst es mit Gottes Hilfe. Gott will dich nach oben bringen, egal wie viel Turbulenz in deinem Leben sind. Und je mehr seine Kohorten, die Kohorten Satans die Gemeinde bedrohten, verfolgten, bekämpften, desto schneller wuchs sie. Der Tullian sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Die Sache geht weiter. Aber der Teufel hat jetzt inzwischen seine Taktik geändert. Ist auch ein bisschen schlauer geworden. Weißt du, er hat seine Taktik geändert. Weißt du wie? Er verfolgt die Gemeinde nicht mehr. Und die Kirche Jesu wächst nicht mehr. Weißt du, Satan brüllt nicht mehr. Satan schweigt. Weißt du, als es noch Stasi gab und SS gab und KGB gab, weißt du, da wusste man, wo man dran ist. Aber heute weiß man nicht mehr, wo man dran ist. Und das ist ein Problem. Der Löwe brüllt nicht mehr. Deshalb wächst auch die Gemeinde Jesu nicht mehr. Deshalb, es ist kein Problem, wenn der Löwe brüllt und Chaos und Durcheinander ist und SS und KGB und Securitas und wie sie ganzen Gruppen heißen. Weißt du, der Löwe brüllt nicht mehr und wir haben keinen Aufschwung. Weißt du, da leben die Leute dahin, konsumieren, gehen dahin. Und ich sage euch eines, die Stille vor dem Sturm ist gefährlich. Die Stille vor dem Sturm, wenn der Satan schweigt, ist gefährlich. Erweckungen gab es immer nach Krisen, Kriegen, Katastrophen, Krankheiten, verstehst? Da gab es Krisen, nach Seuchen, Pestilenzen und was auch immer war. Immer wenn Satan wütete, hat Gott die Menschen aufgerichtet. Dann kamen Prediger, da kamen Helfer, dann haben sie etwas erfunden, dann haben sie etwas gemacht, ob das Rote Kreuz war und was auch immer gewesen ist. Weißt du, da plötzlich kamen Leute, die dann Schulen eingesetzt haben, dann die Alkoholiker, da kam die Heilsarmee, dann haben sie die Alkoholiker in der Gosse aufgesammelt. So, Gott hat mit Gnaden heimgesucht und die Menschen haben gedient. Und jeder diente zu seiner Zeit Gott, ganz besonders. Gott hat Menschen immer in der Not geholfen. Immer wenn die Not da ist. Deshalb ist es nicht schlimm und schrecklich. Jetzt haben wir eine Not. Oh Gott, nein. In der Not ist der Helfer ganz nah. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das Wort Gottes. So, hab keine Angst vor Not. Der Helfer ist größer als jede Not. Der liebe Gott ist größer und mächtiger. Gott will dich aufrichten. Weißt du, das Geheimnis ist, bleib nur in der Nähe Gottes, so gut du kannst. Bleib in seiner Nähe, geh in die Versammlung, hör Gottes Wort, lies die Bibel, was das auch immer ist. Und wenn du nichts kannst, mach die Augen zu und bete. Und du wirst sehen, Gott wird dich nicht verlassen. Suche Gott weiter. Gib ihm, was du kannst, was du nicht kannst, lass es bleiben. Du musst dich nicht verausgaben. Bei Gott musst du dich nicht verausgaben. Gib ihm, was du gerne geben möchtest. Sag ihm, was du möchtest. Beweg, was dich bewegt. Und sag ihm nicht ab, sondern sag, Herr, ich bleib bei dir, so wie dieser alte Hiob. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bekenn ihn mittendrin in Not. Ich weiß, dass mein Gott lebt. Auch wenn ich ihn nicht spüre, auch wenn ich von ihm jetzt gar nichts merke, auch wenn er weit weg ist irgendwo und mich verlassen hat und ich von allen guten Geistern verlassen bin, ich weiß, mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Sei treu im Kleinen, was du auch immer tust, auch wenn du jetzt bedrängt, bedrückt bist und niedergeschlagen bist und entmutigt bist, diene weiter. Also lass dich nicht stören, mach genauso weiter wie bisher. Lass dich nicht unterbrechen. Trachte nach dem Reich Gottes. David sagt im Psalm 23, und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Ich lasse mich nicht vertreiben. Ich werde, auch wenn ihr mich wegtragt, ich werde wieder zurück ins Haus Gottes kommen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 14. Durch die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, hat Gott euch dazu berufen, an der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus teilzuhaben. Durch die gute Nachricht, für das, was du gehört hast, 2. Thessalonicher 2, Vers 14, durch das hat Gott uns Jesus gebracht, dass wir an der Herrlichkeit teilnehmen sollen. Du musst nur umschalten, du musst nur umdenken. Dein Aufschwung, deine Aufrichtung kommt, wenn du an die Herrlichkeit Gottes denkst. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft und dein ist das Reich und dein ist alles. Verstehst du, fang an Gott zu denken. Auch, du musst nicht an dich denken, du musst nicht an die Schwierigkeiten denken, du musst nicht an deine Probleme denken. Wenn du aufgerichtet werden möchtest, denk an Gott. Preise Gott. Dein ist das Reich, dein ist die Sache. 2. Thessalonicher 2, Vers 15, nächsten Vers. Seid also standhaft und bleibt bei dem, was wir euch mündlich oder brieflich gelehrt haben. Ganz arg wichtig. Paulus sagt, du bekommst bei uns alles, was du brauchst. Verstehst? Du brauchst nicht. Du hast gehört, du hast begriffen. Das, was dir mündlich überliefert wurde durch die Predigt, das, was du schriftlich in der Bibel gelesen hast, halte dich daran fest an das Wort, an das Rhema-Wort und das Logos-Wort. Halte dich fest. Alles andere führt dich nur zum Hochmut und zur Verblendung. Bleibe demütig, halte dich an das, was du gelernt hast. Dein Aufstieg, dein Aufschwung, deine Aufrichtung beginnt durch die Erkenntnis Gottes. Du erkennst Gott. Er ist Gott. Er sitzt im Regiment. Ich werde morgen darüber mehr sagen. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist der Herr aller Dinge. Und ihm ist noch nichts entglitten. Weißt du, die Kommunisten haben gedacht, Gott ist vom Thron gestürzt worden jetzt, seitdem wir die Sowjetunion haben. Aber die sind bankrott gegangen. Tyrannen, Diktatoren haben nie länger geherrscht als 70 Jahre. In der ganzen Geschichte. Studier mal, schau dir die Geschichte an. Und Satan will nicht Predigten wie diese hören. Weißt du, wo die Erkenntnis Gottes weiter verkündigt wird? Weißt du, was der Teufel möchte? Der schickt dich auf die Bibelschule. Weißt du, du sollst ein Theoretiker werden. Aber nein, soll ich dir sagen, wo deine Bibelschule ist? Zu Hause. Zu Hause. Deine Bibelschule ist zu Hause, am Kochtopf, im Badezimmer, im Wohnzimmer, im Keller, auf dem Dachboden, auf dem Garten, auf dem Balkon. Das ist deine Bibelschule. Weißt du, was mit Paulus gewesen ist? Er wurde Christ und in 3 Tagen, da ist er so feurig, er predigt von Jesus, ganz Damaskus stellt er auf den Kopf. Und die sind entsetzt. Ist das nicht der, der die Gemeinde verfolgt und zerstörte und jetzt predigt er von Jesus? Vielleicht ist es eine Falle, was es auch immer gewesen ist. Und was machen die Brüder? Die schicken ihn nach ein paar Tagen nach Tarsus zurück. Geh heim, Bruder. Mach weiter Zelte, spinn die Zelte, verkauf die Zelte, mach Geschäfte. Zu Hause musst du dich bewähren, an deinem Arbeitsplatz. Da, wo man kämpft, wo man leidet, wo man isst, wo man schläft, zu Hause. Deine Aufrichtung, deine Qualifizierung geschieht zu Hause. Dort wirst du die Herzensbildung, Charakterbildung und Persönlichkeitsbildung erfahren. Das ist da, wo dein Leben qualifiziert wird. Zu Hause, daheim. Als nächstes ist mir noch so etwas groß geworden, wie Gott uns aufrichtet, ist die Furcht Gottes. Ehrfurcht. Nicht, dass du Angst vor Gott hast. Nein, Ehrfurcht. Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dass du Gott erkennst. Er ist Herr und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist und du stehst zu dem und du bekennst das. Der Segen Gottes bringt Aufschwung in deinem Leben, erquickt dein Leben, erfrischt dich, gibt dir neuen Schwung. Die Gerechten werden grünen wie ein Palmbaum oder wie eine Zeder oder wie eine Tanne. Sie werden das ganze Jahr über grün sein, die Christen. Der Gerechte wird grünen. Warum? Ihre Wurzeln sind in der Tiefe beim Palmbaum. Also ein Palmbaum hat bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Weißt du, zieht das Grundwasser hoch. Und da kannst du mitten in der Wüste sein, aber du ziehst das Grundwasser hoch aus der Tiefe. Menschen, die ein Innenleben haben, da kann Trockenheit kommen. Die haben Tiefgang. Sie haben Tiefgang in ihrem Leben. Sie beschäftigen sich mit tiefen Wahrheiten, mit dem Unterbewusstsein, das ist die Tiefe der Seele. Was denkt deine Seele? Denn das, was du innen drin denkst, in deinem Herzen, das bestimmt dein Leben, dein Unterbewusstsein. So, da kann dich keine Krise erschüttern, keine Katastrophe, keine Krankheit. Du beziehst deine Kraft aus den Herrn. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und die fahren auf wie Adler. Menschen, die geistlich gesinnt sind, die kommen immer wieder hoch. Die werden durcheinander gewirbelt. Das passiert, das ist normal, dass Menschen durcheinander gewirbelt werden und plötzlich irgendwie kommen sie wieder auf die Beine. Und das ist so wichtig. Kinder Gottes, bleiben nicht liegen. Du fällst, das ist normal. Alle Menschen können fallen. Kinder, wenn sie anfangen zu laufen, sie fallen ein paar Mal, nicht nur einmal. Ständig fallen sie, bis sie dann gelernt haben, nicht mehr zu fallen. Bis sie gelernt haben, Gleichgewicht zu halten. Und deshalb, wir Christen müssen lernen, geistliches Gleichgewicht zu halten. Ausbalanciert sein. Nicht immer hoch. Immer hochjauchzen und zu Tode betrübt sein. So, setze Prioritäten in deinem Leben und geh in die Tiefe. Lass Wurzeln. Weißt du, Wurzeln sieht man nicht. Die Zweige sieht man, die Äste sieht man, aber Wurzeln sieht man nicht. Wurzeln ist das unsichtbare Leben, das verborgene Leben. Menschen, die in Gott gegründet sind, sind verwurzelt. Und sie werden jede Krise überleben und in der Krise gestärkt sein. Sie werden nach jedem Kampf erfolgreich rausgehen und nach jedem Kampf stärker rausgehen, als sie reingegangen sind. Gesegneter rausgehen, als sie reinkamen. Reicher rausgehen, als sie reingekommen sind. Weißt du, denen dient alles zum Besten. Die machen aus allem Kapital. Geistlich. Die machen aus allem einen Vorteil. Und das ist der Segen. Weißt du, du hast dein Innenleben und du weißt, mein Erlöser lebt. Menschen, die den Heiligen Geist haben, haben Flügel. Die fahren auf. Die fahren auf. Die schwingen sich auf, die kommen hoch, irgendwie, da putzen sich, schütteln sich ein bisschen und die kommen hoch. Sie bekommen wieder eine neue Offenbarung, neue Impulse. Menschen, die den Heiligen Geist haben, die haben plötzlich neue Visionen, neue Gesichter, neue Träume, neue Schau. Ihre Fantasie wird beflügelt. Das ist, wie Gott uns aufrichtet. Du stehst wieder auf deine Beine und du weißt, es geht weiter. Es geht weiter mit mir, es geht weiter mit meiner Gesundheit, mit meiner Arbeit, es geht weiter mit meinen Finanzen, es geht weiter mit meinem Wohlsein, es geht weiter. Du hast plötzlich tolle Ideen, bist kreativ und flexibel und das ist, was der Heilige Geist aus einem macht. Hesekiel Kapitel 1, Vers 17, da ist der Prophet Hesekiel und plötzlich dieser Prophet erlebt etwas, er sieht den Wagen Gottes und wenn du mal auf diesem Wagen Gottes sitzt, dieser feurige Wagen, der kann so schnell die Richtung ändern, wie er es gerade braucht, der Wagen Gottes. Wenn du voll Geistes bist, du kannst deine Richtung ändern, so schnell, wie du willst. Du kannst heute so sein und morgen so. Weißt du, du bewegst dich richtig und du bist immer richtig, wenn du auf dem Wagen Gottes bist. Weißt du, du sitzt wie auf einer Kugel und die Kugel kann schnell irgendwie die Richtung ändern. Jemand hat einmal gefragt, warum hat Gott uns nicht wie beim Roboter so einen quadratischen Kopf gegeben, warum ist unser Kopf rund? Hast du schon darüber nachgedacht? Weißt du, viele denken nicht, aber Kinder denken manchmal nach, warum ist unser Kopf rund? Wie ein Ball. Und du, damit du in jeder Richtung denken kannst. Du kannst so und so denken. Deshalb, unser Kopf ist rund. Du kannst deine Gedanken ändern. In jeder Richtung. Und bei einem Gläubigen, der im Herrn ist, es gelingt. Er kann in die Richtung gehen, hat er Erfolg. Und er kann in die Richtung, hat er auch Erfolg. Und er kann in die andere Richtung gehen, er hat auch dort Erfolg. Der Gläubige hat immer Erfolg, in welcher Richtung auch immer geht. Weil Gott mit ihm geht. Und Hesekiel sieht diesen Thronwagen Gottes. So, und du brauchst diese Vision von diesem Thronwagen Gottes. So, dass du in jede Richtung deine Gedanken, deine Gefühle, deinen Willen umsetzen kannst. Paulus sagt, wir sind an himmlische Örter versetzt. Das ist auf dem Thronwagen Gottes zu sitzen. Du fragst, wie komme ich zu diesem geistlichen Aufschwung und zu dieser Aufrichtung? Wie komme ich dazu? Wie erreiche ich das? Bruder Manuel, das kannst du mir das sagen? Ich kann dir sagen, wie man seine Lebensrichtung ändert, wie man schnell flexibel wird. Wenn du richtig mit Gott lebst, kannst du ganz schnell die Richtung ändern. Warum? Weil du bist vom Herrn abhängig. Und der Herr trägt dich und der Herr führt dich. Da kannst du aus jeder Situation das Beste machen. Du kannst aus jedem Mist sogar was Gutes machen. Verstehst du? Du kannst aus alles, jeder Situation, du kannst deine Richtung ändern und plötzlich hast du einen neuen Schwung, neuen Elan. Da gibt es so ein Lied, der gelbe Wagen, der rollt, der rollt, der rollt, der rollt. Verstehst du? Dann kannst du nicht mehr aufhören, wenn der Wagen rollt. Und wenn du auf dem Wagen Gottes sitzt, dann verstehst du, du gehst vorwärts. Und wo du hingehst, ich bin mit dir. Was du machst, ich bin mit dir. Die Herrlichkeit Gottes ist mit dir. Ich segne dich, egal was du machst. Auch wenn du Fehler machst. Gott hilft dir auch in den Fehlern. Und Gott macht sogar aus den Fehlern noch was ganz Gutes. Viele Leute haben Angst, aus den Fehlern die Fehler zu begehen. Ich will keinen Fehler machen. Aber weißt du, unsere Erfahrung kommt aus den Fehlern. Nicht aus Erfolgen. Menschen, die nur immer Erfolg haben, die lernen nichts dazu. Aber Menschen, die Fehler machen, die lernen was. So, Gott erlaubt es. Wenn du mit Gott lebst, bist du überall der Gleiche. Also, du veränderst dich nicht. Du bist schon verändert. Durch Jesus Christus. Und du bist immer der Gleiche. So wie Jesus. Ich bin alle Tage der Gleiche. Morgens, abends, mittags, nachmittags, gestern und in alle Ewigkeit. Verstehst du? Du bist immer der Gleiche. Du hast den gleichen Sieg, die gleiche Freude, die gleiche Kraft, das gleiche Glück, den gleichen Frieden. Du hast überall mehr als genug. Das ist der Zustand im Herrn, dieses Aufgerichtetsein. Und das passiert, indem du den Herrn entdeckst. Einfach den Herrn entdeckst und den Herrn den Macher sein lässt. Er ist der Macher. Und er versetzt uns in diese Richtung und dass wir das so flexibel sind, so beweglich sind. Gott richtet dich auf, indem du deine Bestimmung erkennst und deine Autorität erkennst. Ich bin König, ich bin Priester, ich bin von Gott berufen. Ich habe eine Berufung von Gott. Gott stellt dich wieder auf deinen Sockel, verstehst du? Deine Nase ist weg, deine Arme sind weg, aber Gott repariert dieses Standbild wieder, restauriert. Und Gott stellt dich wieder her. Er stellt dein Ansehen wieder her. Weißt du, dich hat man in den Dreck geworfen, dich zertreten, zertrampelt, deinen Ruf ruiniert. Aber jetzt steht Gott hinter dir und Gott stellt dich wieder auf deinem Sockel und dann sagt, Mensch, lebe, genieß das Leben, bau dein Leben auf, lass dich nicht zerstören. Übernimm du die Verantwortung für dein Leben. Und plötzlich, weißt du, wenn Gott dich wieder hergestellt hat, weißt du plötzlich, ach, das will doch der Herr. Plötzlich siehst du Dinge, die du gar nicht gesehen hast. Plötzlich hörst du Dinge, die du gar nicht gehört hast. Denn die Bibel sagt, was ein Auge noch nie gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Plötzlich merkst du, wie du geführt wirst, wie du geleitet wirst. Die, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie ein Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Das ist die Situation, wie Gott uns führt, wie Gott uns Gnade schenkt, wie Gott uns hilft. Sie laufen und sie werden nicht müde. Das ist Christsein. Das ist, wenn Gott dich aufgerichtet hat, du läufst deinen Marathonlauf und kommst dann ans Ziel und hast immer noch Kraft, du könntest nochmals noch eine Runde drehen. Ja? Weil du so geübt bist, so von Gott getragen wurdest. Wenn der Heilige Geist in dir ist, entdeckst du das normale Leben in dir. Das ist nicht außerhalb, das göttliche Leben, das normale Leben, das gute Leben ist nicht außerhalb irgendwo, das ist in dir, Bruder, Schwester. Und das musst du entdecken. Weißt du, der Geist Gottes in dir ist der Glaube, in dir ist die Kraft. Wenn Gott in dir ist, bist du normal. Und solange Gott nicht in dir ist, fehlt ein wesentlicher Teil. Ich würde sagen, 97% deines Lebens fehlt. Das fehlt in dir. Du kannst dich gar nicht so richtig entwickeln und entfalten. Entdecke, was normal ist. Und weißt du, was normal ist? Gesundheit. Gesundheit ist was Normales. Ist ein Gut, das man nicht kaufen kann. Erfolg ist normal. Dass du gesegnet bist, dass dir die Sache gelingt, was du anpackst, das klappt, das wird gut. Sieg, Triumph, dass du über die Dinge stehst, das ist normal. Nicht auf dem Boden liegen und auf alle vier kriechen. Nein, aufrecht stehen und sich behaupten, das ist normal. Stärke ist normal, Schwäche ist nicht normal. Wachstum ist normal, verstehst? Und das ist, wir sollten dann das Normale glauben, das Normale erleben. Und wenn der Odem Gottes dich berührt hat, das hebt hoch wie ein Luftballon, verstehst du? Oder ja, da plötzlich steigst du wie ein Luftballon. Und du fährst deinen Weg und fährst und so weiter. Wenn der Odem Gottes, der Geist Gottes, das Feuer Gottes in deinem Leben kommt, da brauchst du eine Predigt vielleicht dazu, vielleicht von Matutis oder von jemand anders und dann fliegst du. Ja, das bringt dich auf die Beine. Du brauchst einen Impuls aus der anderen Welt. Das ist so wichtig. Impuls aus einer anderen Welt. In deiner Welt, da gibt es keine Impulse. Du hast schon alles abgegrast. Da ist der Boden schon kahl gefressen. Aber jetzt brauchst du Impulse aus einer anderen Welt. Eine Inspiration durch den Heiligen Geist. Du brauchst einen Anstoß. Du brauchst vielleicht eine Krise. Und das bringt dich wieder auf die Beine. Auch die Krisen sind von Gott. Die Anstöße. Dass Gott irgendeinen Impuls dir gibt. Du brauchst ein außergewöhnliches Erlebnis. Etwas Ungewöhnliches. Eine Herausforderung. Eine Provokation. Und plötzlich hebst du ab. Schreist, rufst zum Herrn. Schaust auf den Herrn. Diese Stelle, Jesaja 40, Vers 30 und 31, die Knaben, die Jungen, die Jungs werden müde und matt und die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffallen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Weißt du, Adler fliegt allein, der braucht keine Verstärkung. Raben, die fliegen immer im Schwarm. Die sind immer scharenweise und so weiter. Aber der Adler, der fliegt allein und der will seine Ruhe haben. Der fliegt allein. Der hat scharfe Augen, der sieht sehr weit. Wie erhebe ich mich? Wie kriege ich Aufschwung in meinem Leben? Gut, dass du fragst. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir es brauchen. In jeder Notlage. Aber er gibt sie nicht uns im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müssten alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Einfach, Gott gibt dir nur für den Augenblick, für den Moment, für jetzt. Und jetzt hast du große Kraft. Und dann setzt du etwas frei in deinem Leben. Widerstand ist, was dich nach oben bringt. Was dich aufrichtet. Widerstand. Weißt du, je größer der Widerstand ist, desto höher fliegt der Adler, der Segelflieger. Oder wer auch immer ist. Widerstand gibt, sind Aufwinde. Und wir sollten nicht diese Widerstände wegbeten, nein, sondern wir sollten sie nützen. Zur Verherrlichung Gottes. Herr, jetzt, jetzt hebe ich ab. Jetzt hebe ich ab. Solche Aufwinde, da kann es noch so schwer sein. Wenn ich so die Flugzeuge angucke, verstehst du, die in Tegel hochsteigen, verstehst du, tonnenweise, die sind tonnenschwer. Und noch die Last und auch durch die Leute, 200 Leute drin und so weiter, aber dieser Widerstand und diese Triebkraft. Wenn du die Winde richtig nützt, bist du ein richtiger geistlicher Flieger, auch geistlich. Widerspruch in unserem Leben lässt uns aufheben, aufleben, aufatmen, Widerstand, Widerwärtigkeiten bringen uns nach oben. Probleme, das ist dein Aufschwung. Danke Gott für deine Probleme. Du hast noch nicht gewusst, wofür du danken sollst. Fang an, Gott für die Schwierigkeiten zu danken. Die bringen dich über die Wolken weit. Und nachher, dort über die Wolken, da kann es unten regnen, dunkel sein und finster sein, aber dort scheint immer die Sonne. Weißt du, die Pöbeleien, wo die Leute da dich anpöbeln, anquatschen und dich beleidigen und kränken, diese Dinge bringen dich nach oben. Das glaubst du nicht. Doch, Paganini, dieser Teufelsgeiger, wie er in die Geschichte eingegangen ist, Paganini als junger Musiker versuchte immer wieder Geld zu verdienen und spielte in billige Kneipen. Und dann spielte in einer Kneipe, da sitzt ein Geschäftsmann und isst Mittag. Und dann sagt er, hier hast du 5 Groschen, wenn du mit deinem Gepiepse aufhörst. Und er dachte, meine Musik hat ja geübt, ist ja Künstler, Paganini und so weiter. Und das passierte im Gasthaus da. Also hör auf mit diesem Gepiepse, jetzt kriegst du deine 5 Gulden oder Groschen und geh raus. Das war für ihn eine Beleidigung. Verstehst, Beleidigungen bringen einen nach oben, ob du es glaubst oder nicht. Und was macht unser Paganini? Was? Meine Musik ist ein Gequietsche? Nein, das darf nicht wahr sein. Und er trainierte und trainierte und trainierte, bis er Meister war. Und Paganini hat ein System entwickelt, das beim Spielen eine Seite auf seine Violine nach der anderen platzt. Er lässt sie platzen, ganz bewusst. Und dann spielt er nur noch auf einer Seite. Und da ist er berühmt geworden als Teufelsgeige. Und auf einer Seite holt er dann alles raus aus der Geige, was da drin steckt. Verstehst du? Man muss aus Widerwärtigkeit, Beleidigung, Pöbeleien Kapital machen. Was? Ich lasse mir das nicht gefallen. Viele Christen lassen sich viel zu viel gefallen. Weißt du, die wollen mein Gepiepse nicht hören. Lass, sing und spiele dem Herrn. Unsere Kraft kommt vom Herrn. Diene der Musik, der Kunst oder was es auch immer ist. Mach das Optimalste drauf. Wir Glaubende wissen, wir bekommen Kraft für den Alltag. Im Alltag. Wir machen weiter. Wir erfüllen unsere Aufgabe. Nicht mehr und nicht weniger. Und das kann manchmal sehr viel sein. Verstehst du? Ich erfülle meinen Auftrag und hat geübt. Eine Seite platzen lassen, zweite Seite platzen, dritte Seite platzen. Gott will dir heute einen Aufschwung geben, dass deine Seele aufatmet und auflebt, dass dein Körper auflebt, dass du sagst, oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, egal, die ganze Welt kann untergehen, nach mir die Sinnflut. Weißt du, du kriegst geistlich einen neuen Schub. Aufschwung ist so ein Schub. Plötzlich. Weißt du, wann steigt so eine Rakete in die Atmosphäre hoch? Da beginnt das Countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und dann kommt diese berühmte Zahl 0, 0. Und dann wird die Rakete gezündet bei 0. Gott kann mit uns erst weiterarbeiten, wenn wir am Nullpunkt angekommen sind. Und dann wird die Rakete gezündet und dann gibt es kein Zurück mehr. Dann geht es nur noch nach oben. Erst dann. Der Nullpunkt. Die Nullpunktsituation ist so wichtig in unserem Leben. Wenn dir alle Türen zugeschlagen werden, wenn nichts mehr funktioniert, dann wisse, jetzt sind wir schon bei 2. Dann kommt 1 und dann kommt 0. 0 ist eine Zahl, die man in der Mathematik nicht definieren kann. Bis heute noch nicht. So in dieser Situation wird dieser junge Prophet in Babylon berufen, der das Jesaja-Buch da geschrieben hat, Kapitel 40 bis 45, ist nicht vom Jesaja geschrieben, sondern von irgendeinem jungen Propheten in Babylon. So, und da bekommt er diese Inspiration, der junge Bruder, der junge Prophet Luther sagt es, dass die Kapitel 40 bis 45 ein Trostbuch Israels ist, der Erlösung Israels. Und wir finden keine schönere Stelle im Neuen Testament als diese Stelle, außer vielleicht im 5. Buch Mose irgendwo noch. Dieser unbekannte Prophet tritt und tröstet auf, die auf den Herrn harren, die auf Gott warten. Und er tritt im Kreis der Sklavinnen und Sklaven dort an den Flüssen von Babylon, an Euphrat und Tigris, am Rande dieser großen Stadt. Hebt eure Augen auf zu dem Herrn. Nietzsche hat gesagt, schau in den Abgrund und du wirst in den Abgrund stürzen. Schau auf Gott und du wirst hochgehoben, du wirst auffahren. Und dann heißt es, wer hat das alles geschaffen, sagt der junge Prophet. Er führt ihr Heere unzählig heraus, diese Sterne und so weiter. Er nennt sie alle mit Namen. Seine Macht und Stärke ist so groß, ihm fehlt an gar nichts. Gott fehlt an gar nichts. Gott hat alle Mittel, alle Methoden. Und warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht nicht vor dem Herrn oder geht einem Gott vorüber? Gott kennt mich nicht. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft. Da ist diese Stelle, damit wir im Zusammenhang lesen und im Zusammenhang bestehen. Er gibt Kraft den Unvermögenden und so weiter, dass sie aufhören wie Adler. Der Prophet sagt, hebt eure Augen auf in die Höhe, richtet euren Blick nicht länger trostlos und bekümmert auf den Boden. Kreist, lasst eure Gedanken nicht kreisen über die frohen Herren, nicht immer wieder, die euch so bedrücken, die euch auseinandernehmen, die euch zwingen. Fallt nieder und betet meinen Gott an, da diesen Marduk in Babylon. Er kennt den Gott, schaut auf diesen lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Schaut zum Himmel, auch wenn der Himmel rabenschwarz ist. Schau auf, lass dich nicht unterkriegen, auch wenn du keinen Stern siehst. Hinter den Wolken ist der Stern. Auch nachts scheint die Sonne, bloß du siehst es vielleicht nicht. Und dann heißt es weiter, ein Stern wird in Jakob aufgehen. Schau auf diesen Polarstern. Das ist der Stern, nachdem sich die Schiffsleute sich orientierten, die Beduinen sich in der Wüste orientierten. Der Stern, dieser Polarstern, das ist der Abend- und der Morgenstern. Und das ist Jesus, so ein Bild auf Jesus. Er ist mein Stern, Stern, auf den ich schaue. Auch für dich gibt es heute noch einen Polarstern. Also und plötzlich siehst du diesen Stern, das ist eine Venus bei uns in unserer Hemisphäre. Das ist der Stern, Jesus, auf dich. Meine Kinder haben ein Lied gelernt oder gesungen, vielleicht kennt ihr auch das noch. Weißt du, wie viele Sternlein stehen im großen Himmelszelt unseres Gottes und so weiter. Und dann heißt es irgendwo im Chorus, und kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Wie viele Sterne stehen am Himmel? Gott kennt dich und hat dich lieb. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Weißt du, die Herausforderungen des Lebens sind groß, ganz besonders heutzutage. Mit der Technik, mit den Finanzen, mit allem drum und dran, mit dem ganzen Verkehr, mit den ganzen Gesetzen, mit den ganzen Paragraphen und was auch alles ist. Das Leben ist so hart. Es wird so viel von den Leuten verlangt, sogar das Letzte, das Allerletzte. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden, heißt es einmal in der Bibel. Heute geht es nur ums Überleben. Und weißt du, deshalb, man muss nicht mehr große Dinge planen und sehen. Es geht um dein Überleben. Plan dein Leben. Weißt du, und die Menschen haben hart zu kämpfen. Deshalb nehmen sie Drogen. Deshalb versuchen sie mit Aufputschmitteln. Und das geht kaum weiter, weil es so schwer ist alles. Sie versuchen mit Kaffee schon morgens in der Früh, mit Zigaretten, mit Koks, mit Doping, damit die Leistung gebracht werden kann. Die Menschen werden gefordert und überfordert. Bei den modernen Menschen, da braucht er Beruhigungspillen und da muss er meditieren und was weiß ich alles, um neue Kraft zu schöpfen. Aber der Heilige Geist hat auch ein Aufputschmittel. Die, die auf den Herrn harren, die werden hochfahren. Die werden auffahren. Der Heilige Geist gab den Aposteln Kraft. Weißt du, die Apostel wären gar nicht so weit gekommen, wenn sie nicht die Kraft des Heiligen Geistes gehabt hätten. Und alle, die auf den Herrn beharren, auf den Herrn warten und abwarten und versuchen, sich dem Herrn anzupassen, die kriegen neue Kraft. Weißt du, dieses Warten ist ein Programm. Die fahren auf. Welch ein atemberaubendes Bild. Wie ein Adler, dieser große Vogel, in den Lüften sich aufschwingt. Majestätisch und elegant. Der bewegt kaum seine Flügel. Hast du schon mal zugeguckt? Nur ein bisschen, verstehst du? Und dann schwebt er in die Luft. Und je größer der Widerstand, Luftwiderstand ist und die Aerodynamik, desto höher schwingt er sich auf. Und das Gleiche, was bei dem Adler ist, die gleiche Kraft wirkt auch in uns. Der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Das ist diese Verheißung, die Kraft Gottes. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16, obwohl auch unser äußerer Körper, der äußere Mensch zerfällt, so wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wir laufen, wir werden nicht matt und müde. Wir wandern, pilgern durch das Leben und werden nicht schwach, geben uns nicht auf. Der Heilige Geist macht uns unermüdlich, beharrlich, hartnäckig. Ja, das sind Christen. Christen sind nicht Weichlinge und Weichei. Christen sind hartnäckig. Sie haben Ausdauer. Sie sind unbeirrt. Sie halten fest an ihre Verheißungen. Gott hat es gesagt und es wird kommen. Sie sind konstant. Nicht immer hoch und immer tief. Nein, sie gehen kontinuierlich weiter. Sie sind wie Linienschiffe und nicht wie Segler, Segelschiffe, die nur gehen, wenn Wind da ist. Linienschiffe fahren auch, wenn kein Wind da ist. Denn sie wissen, Gott ist treu. Er kennt auch dich und hat auch dich lieb. Wenn du diese Sterne, das alles beherrscht und alles kontrolliert, dann darfst du auch auffahren wie ein Adler und nicht die Schwäche zeigen. Weißt du, du musst nicht stark sein. Du musst nur wissen, wie man Aerodynamik benutzt, wie man Gottes Kraft benutzt, wie man Gottes Kraft umsetzt. Wer auf den Herrn harrt, der tauscht seine Schwachheit in Gottes Stärke. Du musst nur deine Flügel ein bisschen bewegen und ausstrecken. Verstehst du, das ist alles? Menschen sind erschöpft und Gott hat unglaublich viel Macht und Kraft und Herrlichkeit. Und weil wir einen großen Gott haben, ihr lieben Geschwister, deshalb, wir dürfen eines wissen, der Gott, der in der Schöpfung wirkte, der Gott, der diesen Kosmos, das Universum geschaffen hat, dieser Gott ist mein Vater, mein Daddy, mein Freund. Gott ist nicht machtlos. Weißt du, Gott hat dem Adler die Flügel gegeben und er gibt auch dir Glaubensflügel. Mit Glaubensflügel flüge ich schnell dahin. Du brauchst Glaubensflügel, dass du dich aufschwingst. Gott wartet auf dich. Er will dir einen Aufschwung geben. Er will dich aufrichten. Er will, dass du auflebst. Er will, dass du aufatmest. Er kennt auch dich und hat dich lieb. Gott belebt dich. Weißt du, du bist unten depressiv. So viele Christen sind deprimiert in unserer Zeit, weil sie nicht die Resultate sehen, die sie gerne hätten, weil es nicht so ist, wie es läuft, weil sie nicht gesund sind, wie sie sein sollten. Da gibt es so viele Dinge, was sie entmutigt, was sie niederschlägt und niederdrückt. So wie der Prophet Elia, der liegt in seiner Höhle und sagt, lieber Gott, ich will sterben, wenn du, hol mich bitte heim. Aber der Herr holt nicht heim, der Herr hat noch Arbeit für dich. Und glaub nicht, dass du zum Sterben bist. Tote loben Gott nicht. Gott hat dich am Leben erhalten, damit du ihm dienst und für seine Ehre bist. Und da kam plötzlich der Engel und der Geist Gottes kam in ihm zurück. Und der Elia war wieder der alte Elia, als er aus der Höhle rauskam. Komm raus aus deiner Höhle. Noch mehr. Sein Dienst begann wieder ganz von vorne. Er tut mehr, was er je getan hat. Elia salbt den Elisa und noch viele andere Dinge, was er tut. Weißt du, er segnet, erledigt sein Werk, vollendet sein Werk. Dein Werk ist noch nicht vollendet. Da verstehst du, dass du jetzt dich bekehrt hast. Mit deiner Bekehrung bist du noch nicht fertig. Mit deiner Taufe bist du noch nicht fertig. Mit deiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist bist du noch nicht fertig. Und wenn du das Vaterunser beten kannst, bist du noch nicht fertig. Du bist erst am Anfang. Gott hat noch so viel mit dir vor. Er will mit dir Geschichte schreiben. Weltgeschichte, Heilsgeschichte. In deinem Umkreis. Und du glaubst gar nicht, wie wichtig du bist für deine Umgebung. Wir sollen inspirierend leben, ein fantastisches Leben. Junge Leute sagen, wir sollen affengeil sein. Verstehst du, so richtig scharf. Einfach fantastisch leben, begeisterungsfähig leben. Und du darfst auftanken, jetzt heute Abend, du darfst auftanken. Weißt, dich regenerieren lassen von Gott, einfach wieder dich frisch salben, eine neue Salbung erleben und sagen, mit Gott werden wir gehen, wir werden das Land einnehmen, wir werden für den Herrn arbeiten, die auf den Herrn harren. Sie bekommen eine neue Kraft, nicht auf den Pastor und nicht auf die Gemeinde und nicht auf die Gesellschaft, auf den Herrn. Das ist der Schlüssel. Gott will deine Belebung. Wir singen im Pfingstjubel ein Lied. Beleb dein Werk, o Herr, gib uns neuen Gnadenschein. Offenbare dich. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen und gib mir neue Salbung, neue Kraft. Beleb dein Werk. Weißt du, was Belebung ist? Eine neue Gesundung, geistlich, körperlich, seelisch. Erholung, tief Luft holen. Neubelebung, Regeneration. Ich fahre auf. Was du brauchst, ist Belebung. Der tote Körper, der so schwach ist, depressiv ist, sterben möchte, muss neu belebt werden, dass du wieder eine neue Begeisterung für Gott hast. Für dich selbst, für das Leben, für deine Familie. Gott will gute Dinge tun. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Und das, was du angefangen hast, dass es auch gut vollendet wird. Dazu brauchst du Pep, das Feuer des Heiligen Geistes und den geistlichen Schwung. Und dann geht sie mit dir wie mit dem Elia. Dein Geist wird belebt. Dein Glaube wird belebt. Deine Gaben, die eingeschlafen sind, weißt du, plötzlich wirst du die Gaben erwecken. So vieles ist in deinem Leben schlapp geworden. Ja, wir dienen Gott. Wir sind Kinder Gottes und dann hingst und her wie ein Pinguin. Ja, Gott will dich beleben. Halleluja. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt ist, deine Fähigkeiten. Die sollen wieder neu belebt. Nicht nur bei der Bekehrung, du hast viele Gaben, die schlummern nur. Einfach, du brauchst Saft. Und wenn dieser neue Saft kommt und dann grünen die Blätter, deine Träume sollen belebt werden, deine Ideen, deine Begabungen, deine Fähigkeiten, deine Vision. Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens. Er will, dass du wieder aufstehst und sagst, wir wollen jetzt Taten tun, wir wollen was unternehmen. Weißt du, da gehst du nach Hause, auf dem Nachhauseweg begegnet dir das und dies. Als der Elia auf dem Weg Gottes oder zum Berg Gottes auch unterwegs war, weißt du, der ging auf dem Berg zum Berg Gottes und unterwegs. Gesegnet, gesalbt, gesegnet, gesalbt, gesegnet, gesalbt. So gehst du durchs Leben. Du denkst, du sagst, Bruder Matthäus, das ist viel zu einfach. Wenn du das Feuer Gottes in deinen Gebeinen hast, nicht nur Feuer vom Himmel holst, sondern das Feuer Gottes in dein Leben fällt, dann tust du so. Dann segnest du die Menschen, dann betest du für die Menschen. In meinem Namen werde ich das tun und werde das tun und werde das tun. Dann trinkst du was Giftiges, schadet dir nicht. Du lebst immer noch und freust dich besser Gesundheit. Der Geist Jesu macht uns lebendig, macht uns stark. Und wie kriege ich diesen Geist? Durch Gespräch mit Gott, durch eine Beziehung zum Herrn, da werde ich wieder belebt. Mein ganzes Leben bekommt neuen Schwung, dass ich wieder ihn einatme, ihn in mir aufsauge, ihn in mir herrschen lasse. Dein Dienst wird wieder belebt und du sollst wieder auffahren wie ein Adler, indem du anfängst, Dinge zu tun, die du lange nicht mehr getan hast. Wann hast du zum letzten Mal einen Kuchen gebacken? Verstehst du? Eine Frage. Da komme ich zu einer Frau in Heilbronn, als ich dort Pastor war, komme ich zu einer Frau und dann sagt, also weißt du, seit der mein Mann, der hieß Adolf, seit mein Mann Adolf tot ist, weißt du, ist alles so öde und so leer bei mir. Und dann hat Gott mir diesen Impuls, diese Frage stellen lassen. Und wann hast du zum letzten Mal Kuchen gebacken? Was war der letzte Kuchen, den du gebacken hast? Karottenkuchen. Aber ja, gut, Schwester, jetzt backst du Karottenkuchen und in der Gemeinde ladest du ein paar Geschwister ein zum Karottenkuchen essen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, Geschwister, Schwester Maya, hieß sie, hat Karottenkuchen gebacken, wer möchte zu ihr hingehen? Haben sich ein paar gemeldet. Und dann hat sie so viel Spaß und so viel Freude am Kuchen gehabt, sodass die Leute jede Woche kamen zum Kuchen essen bei ihr. Weißt du, es muss gar nicht so kompliziert sein. Wir brauchen eine Salbung und Segen Gottes und was weiß ich und eine Ordination, und damit ich das machen kann. Kuchen backen, das was du gut kannst. Wenn du nicht Kuchen machen kannst, mach Pizza. Oder sonst noch was anderes. Das was du gut kannst oder Eintopf. Weißt du, sogar Eintopf. Es gibt so viele Möglichkeiten, was Christen machen können. Und dann lad jemand ein, lad deine Nachbarin ein zum Eintopf essen. Und dann erzähl was von der Liebe Gottes. Und erzähl und sag, dass er billig kommt. So eine Heilungsprediger oder was weiß ich. Besorg dir eine CD und horch diese CD mal an, wie er hier predigt. Und dann kannst du zu einladen. Weißt du, mit Speck fängt man Mäuse. Wir sollen missionieren. Wir sollen für Gott arbeiten. Und was? Brauchst du viel für einen Eintopf? Nee. Weißt du, wie Borsch entstanden ist? Tolst du, erzähl die Geschichte von Borsch. Da kommt so ein Bettler zu einem reichen Großgrundbesitzer und sagt, könnte ich was haben? Und sagt, nee, gib mir nichts, haben wir nichts, gib mir nichts, haben wir nichts. Dann sagt er, ich möchte nur eins, ich möchte eine gekochte Axt haben. Was denn? Eine gekochte Axt. Dann sagt er, wie geht das? Ich sage es Ihnen ganz einfach, wie das geht. Nehmen Sie Wasser und Topf und legen Sie der Axt und lassen das Wasser kochen, legen Sie eine Axt rein, dann ein bisschen Tomaten, ein bisschen Karotten, ein bisschen rote Beeten, ein bisschen das und ein bisschen das und ein bisschen Fleisch und so weiter. Und dann ziehen sie die Axt raus und dann haben sie gekochte Axt. Und so ist Borsch entstanden nach Tolstoi. Verstehst du? Du solltest Ideen haben. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Ideen, bist du kreativ, einfallsreich. Das ist, wie Gott dich aufrichten will. Gott will dich aus deiner Einsamkeit rausholen. Geh zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbar. Weißt du, und dann redet sie noch und dann fragst du, Entschuldigung, darf ich noch mit ihnen beten? Haben sie ein Problem? Irgendwo Schwierigkeiten? Und dann wird diese Person vielleicht sagen, ja, ich habe da und da Schwierigkeiten oder Zyste oder sonst noch was. Und dann betest und dann sagst, Gott segne dich. Du musst nicht heilen, aber du kannst für die Leute beten. Und die wenigsten Leute werden sagen, nein, danke, ich will nicht, dass sie für mich beten. So, ich muss noch ganz schnell weitermachen, wenn wir nicht verlieren irgendwo. So, du kannst nicht genug Schwierigkeiten haben und Widerstand haben, um gesegnet zu werden. Je mehr Gegenwehr da ist, je mehr Luftwiderstand da ist, desto besser funktionieren deine Flügel. Desto stärker ist deine Aerodynamik. Gott wird dich aufrichten. Weißt du, Gott gibt dich nicht auf. Wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, du bist harponiert von Gott. Und weißt du, da kann kommen in deinem Leben, was da will, die ganzen Turbulenzen, du wirst immer wieder hochkommen. Ganz schnell eine Geschichte, 1. Mose 41, das ist die Geschichte von Josef, Vers 38. 1. Mose 41, er wurde in den Brunnen geworfen, der Junge, das als Sklave verkauft, kam ins Gefängnis und weißt du, wurde vergessen dort im Gefängnis und aus dem Gefängnis wurde ein Herrscher Ägyptens. Weißt du, der Pharao hat alles ihm unterstellt und er war der Herr Ägyptens. Aber zuerst einmal wurde er in die Pfanne gehauen. Zuerst wurde von seinen Geschwistern enttäuscht, missbraucht, verstehst, beleidigt, abgelehnt. Was ich sagen wollte, Gott will dich aufrichten. Durchwandere und durchlebe getrost deine Wüste, egal was es ist, deine persönliche Wüste. Und in der Wüste wird Gott deinen Charakter formen und prägen. Gib dich nicht auf, wenn du in der Wüste bist und sag, hier ist kein Wasser, hier kann ich nicht überleben. Gott wird dafür sorgen, dass du in der Wüste überlebst. Weißt du, gib dich nicht auf, sonst kommst du nie ans Ziel. Und die Wüste ist etwas Wertvolles, so etwas Kostbares. Hier in der Wüste lernst du, allein auf Gott zu schauen. Allein mit Gott zu gehen. In der Wüste lernst du, Gott zu vertrauen. Da hast du nichts. Da ist kein Pastor da, keine Gemeinde, kein Rabbi. Nichts. Weißt du, hier in der Wüste lernst du, einfach mit Gott zu wandeln. Und aus der Wüste soll eine blühende Oase werden. Die Wüste wird grün und blühen, sagt uns die Bibel. Dein Charakter, deinen geheiligten Charakter, einen guten Charakter, göttlichen Charakter kannst du nicht kaufen. Mit dem ganzen Geld der Welt kannst du nicht bezahlen. Aber dieser Charakter wird in der Wüste geformt. Und so kommst du an den Ort, wo Gott dich bestimmt hat, wo Gott für dich vorgesehen hat, wo du aufgerichtet bist, wo du, ja, er war für den Thron bestimmt, dieser arme Josef. So ein Büblein. Verstehst du, wer hätte ihm Hoffnung gegeben? Wer hätte ihn verstanden? Niemand. Und jetzt pass auf. Wenn du mitschreiben willst, schreib's mit. Je mehr du leidest und durchmachst und für Jesus viel erduldest und trägst, je höher dein persönlicher Preis für Jesus und für den Herrn und für dein Leben ist, je mehr Opfer du bringst, je mehr du verzichtest, je mehr du entsagst, je mehr Abstriche du in deinem Leben machst, desto herrlicher wird dein Lohn sein. Das ist sich was auszahlt. Das ist das Kapital. Das ist, wie man Schätze sammelt. Weißt du, du dienst Gott nicht umsonst, steht in meiner Bibel. Ich habe keine Zeit mehr darüber zu sprechen. Du musst dich nicht krampfhaft dich hochkämpfen. Weißt, warte auf die Stunde Gottes wie Josef. Auch wenn du im Knast bist und vergessen bist. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du kommst an den Platz, wo Gott dich haben will. Und du wirst das, was Gott aus dir machen möchte, wie er dich zubereitet. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Erwarte, dass Gott dich nach oben bringt. Und du kommst in deine Berufung durch die Gnade Gottes, durch die Macht Gottes. Deshalb, Gott will dich aufrichten. Aber du musst warten können. Geduld haben. Und manchmal sehr viel Geduld. Manchmal vielleicht erst, dass du soweit bist im Rentenalter. Und vielleicht in den letzten Stunden deines Lebens. Wer weiß das? Du weißt nicht, wann die Stunde Gottes für dein Leben schlägt. Gott weiß allein. Josef, er wusste nicht, er saß da. Er wusste, der Herr ist mit mir. Mehr weiß ich nicht. Und mehr musst du auch nicht wissen für dein persönliches Leben. Gott ist mit mir. Egal, wo ich hingehe, egal, wie ich meine Zeit verbringe, egal, was ich mache, der Herr ist mit mir. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen bestimmt und erwählt hast. Und du bist mit jedem Gläubigen, Herr Jesus. Ich bin so glücklich zu wissen, dass du mit mir bist. Aber du bist nicht nur mit mir. Herr, du hast so viele Kinder, die sind, denen du Vater bist, Herr Jesus. Und du bringst sie alle ans Ziel, jeden Einzelnen. Und Herr Jesus, gib uns Geduld, gib uns Gnade, dass wir warten können, dass wir still sein können, dass wir dorthin kommen, wo wir hinkommen sollen, was du uns für uns vorgesehen hast. Du hast für jeden einen Plan. Herr, und wir wollen unsere Bestimmung erreichen durch deine Kraft und durch deine Gnade. In Jesu Namen. Segne Kranke, segne Schwache, segne die Mühselige. Herr Jesus, segne die ganz tief unten sind. Herr, die einfach niedergedrückt und niedergeschmettert sind. Du hast gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Herr Jesus, diese Adresse gebe ich weiter. Du bist die Adresse. Du bist die Zuflucht für hoffnungslose Fälle. Für die gescheiterten Menschen, für Versager, für Menschen, die schwach geworden sind, die Fehler gemacht haben, die keinen Frieden, keine Freude mehr haben. Herr Jesus, du erwartest, du stehst mit offenen Armen. Herr, deine Hände sind ans Kreuz geschlagen. Du empfängst jeden. Jeder darf zu dir kommen. Heute und morgen und übermorgen. Segne, Herr Jesus, auch die Evangelisationstage mit Bill Smith. Wir segnen diese Tage jetzt schon im Voraus und wir erwarten Gottes Segen und Gottes Gnade für viele, viele Menschen, die deine Hilfe brauchen. Und es gibt so viele Menschen in dieser Stadt und in diesem Lande, die deine Hilfe benötigen. Segne, Herr, und möchte auch Billy Gesundheit und Stärke schenken, dass er uns in Kraft dienen kann. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, Herr, aber du bist auch im Alter. Und Herr Jesus, du hast gesagt, wir fahren auf wie Adler und wir dienen dir weiter und wir lassen uns nicht totkriegen zu kriegen. Und wir kapitulieren nicht, Herr Jesus, wir stehen in Jesu Namen. Amen.